Herzlich willkommen zu unserem ersten Spielzeit-Podcast. Mit mir dabei heute sind der gute alte Blackmore91 und Stompi. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und ich bin Tom Paris. Und ich würde sagen, wir starten erstmal damit, dass wir uns ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen, was wir online so gemacht haben, beziehungsweise machen. Und danach gehen wir ein bisschen auf das Format ein. Ja, dann fang doch mal an, Blacky.
Ja, ich bin der gute Blackmore91. Ich bin auch ein YouTuber, der damals unter dem Kanal Brainbrandbohnen seine Let's Plays gemacht hat, jetzt bei Spielzeit. Ich war früher ein Redakteur bei der Seite HearthstoneIngame.de und HeroesIngame.de und jetzt ein Teil des Podcasts von Spielzeit.
Ja, Sascha, und bei dir?
Jo, ich bin Sascha, aka Stompi. Was bin ich? Ich bin Redakteur auf HearthstoneNews.de. Bin jetzt auch bei Spielzeit dabei. Zock irgendwie seit meinem sechsten Lebensjahr angefangen, vom Commodore über Konsolen, bis ich mich irgendwann auf den PC fokussiert habe. Eigentlich jetzt fast nur noch am PC zock. Viel mehr gibt es dazu eigentlich zu sagen, ne?
Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Ja, und was ist mit mir? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch früh angefangen zu zocken. Seit der Grundschule kann man sagen, bin ich am Konsolen zocken. Danach habe ich mich, wie der Sascha eben schon sagte, auch mehr auf den PC fokussiert. Zusammen mit dem Blacky und dem Stompi machen wir Spielzeit. Wir machen in regelmäßigen Abständen Let's Plays auf diesem Kanal. Und jetzt haben wir halt uns gedacht, ja, warum nicht mal einen Podcast ausprobieren? Uns bringt es Spaß, ein bisschen über aktuelle Themen zu quatschen, über Gaming-Themen, jetzt speziell auch über Hearthstone, weil das neue Add-on vor der Tür steht. Und das soll es erstmal zur Einleitung gewesen sein. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Wir erzählen, oder beziehungsweise ich erzähle jetzt noch so ein bisschen was, was wir mit dem Podcast vorhaben. Jetzt, wie eben schon gesagt, werden wir mit Hearthstone anfangen, weil uns das Thema allen drei so ein bisschen am Herzen liegt und wir uns viel mit Hearthstone beschäftigen. Der Sascha schreibt regelmäßig noch News auf Hearthstone News über Hearthstone, ich genauso. Und ja, wie gesagt, der Blacky hat das früher auch gern gemacht. Von daher haben wir alle was mit Hearthstone am Hut und das soll es dazu auch gewesen sein. Ich würde sagen, dann wollen wir noch ein bisschen was über Patreon erzählen, Blacky.
Ja, gerne.
Was haben wir da vor?
Patreon, also falls das jetzt von euch kein Begriff ist, ist eine Seite, auf der ihr uns unterstützen könnt. Das heißt, ihr könnt ein sogenannter Patron werden. Das heißt, ihr spendet uns im Monat Geld dafür, dass wir den Podcast überhaupt realisieren und verbessern können. Denn wir haben dann auch Verbesserungsmöglichkeiten, wenn wir bestimmte Ziele erreichen, dass wir zum Beispiel den Podcast dann in Videoformat machen oder dass ihr bestimmte Vorteile erhaltet, wenn ihr uns natürlich unterstützt. Weil das soll ja alles dann auch zum Großteil daran reinfließen, dass wir unseren Podcast verbessern, erweitern und über die ganze Welt, sage ich mal, verbreiten können.
Genau, wie oft machen wir denn den Podcast? Einmal die Woche, haben wir gesagt, ne?
Ja, einmal die Woche.
Das ist doch gut. Ja, ich persönlich finde so eine Vodcast, so ein Vodcast-Goal, wie wir den haben, ziemlich cool, muss ich sagen. Dann können wir auch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auf die Karten, die wir jetzt erklären müssen quasi, können wir dann im Vodcast zeigen. Das hört sich doch schon mal ziemlich gut an, muss ich sagen. Das ist eins von den Goals auf jeden Fall, die wir haben. Und für die 5-Dollar-Donator, die bekommen den Podcast sogar schon ein paar Tage eher zu hören. Das ist doch auch cool. Oder was meinst du, Stompi?
Ja, auf jeden Fall. Also wir schauen, dass wir den Podcast regelmäßig am Dienstag rausbringen. Und exklusiv für unsere Patrons, die mit 5 Dollar unterstützen, für die bringen wir den Podcast schon am Wochenende raus, Samstag oder Sonntag.
Genau, aber ich würde sagen, wir posten den Link einfach hier unter dem Podcast und dann könnt ihr euch mal selber ein Bild machen, das ist ziemlich gut beschrieben auf der Seite und dann könnt ihr entscheiden. Also wir werden den auf jeden Fall jede Woche machen, den Podcast, und wir freuen uns über eure Unterstützung, aber ihr könnt euch natürlich auch erstmal ein paar Wochen lang den Podcast einfach so reinziehen, um zu gucken, ob wir es wert sind, unterstützt zu werden. Aber ich denke, das kriegen wir schon alles gut hin. Ja, so viel zu dem Thema. Ich würde sagen, wir starten direkt mit den Karten, oder? Weil viele von euch kommen ja von Hearthstone, von der Hearthstone-Seite. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Was gibt's da Neues? Also in 2 Wochen Wann war ungefähr der Termin? Am 7. haben wir gehört, kommt das neue Hearthstone-Add-on, Kobolde und Katakomben. Das wievielte Add-on ist das eigentlich? 12. kann das sein? Kommt das ungefähr hin?
11. oder? Also mit der Basis-Edition das 12. Das,
ja genau. Ich glaube auch, ja. Jetzt müsste es 11. jetzt sein.
Das 11. Add-on und wir sind von Anfang an dabei, wa?
Das ist ja. Cyber Closed Beta.
Ja, wie viele Karten kommen denn? 135?
135, wie eigentlich jetzt immer bei den letzten Add-ons, genau.
Und zu erhalten ist das Add-on, ja, indem man das kauft, also Kartenpacks kauft, oder halt mit diesen 100 Ingame-Gold-Währung, oder?
Genau, wie Standard halt immer gewesen ist.
Genau, gibt auch wieder eine Vorverkaufsaktion, wo man 50 Packs für 50 Euro kaufen kann, ist dann halt wieder ein bisschen günstiger, als es normal ist.
Den Kartenrücken nicht vergessen.
Den Kartenrücken gibt es dazu, genau, der diesmal auch ziemlich cool aussieht.
Okay. Mhm. Stimmt. Den habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Naja.
Ja, boah. Da können wir ja vielleicht auch ein Bild in die Beschreibung stellen, dass du da genau das angucken können.
Genau. Lass das so machen. Was bei diesem Add-on was Cooles ist, ist ja dieser Singleplayer-Modus, diese Schnitzeljagd. Wie können wir die beschreiben? Sind es 8 Bosse? Ja.
8 Bosse? Es sind 9, mehr Bosse, oder? Sogar. Es sind 35 Bosse, wenn man mal ganz genau geht.
Ja, okay. Aber wie viele Ebenen gibt es da denn?
Ach so, das sind, glaube ich, 9.
Es sind 9 Ebenen, ja. Definitiv.
Okay. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe das Add-on. Ich muss mir dafür ja nichts kaufen. Das ist der Singleplayer-Modus, ist ja komplett kostenlos. Habe ich richtig verstanden, ja?
Ja. Richtig, genau.
Und ja gut, dann gehe ich als unwissender Spieler da jetzt hin, klicke den ersten Boss an und dann wird mir irgendein Boss vor die Nase gesetzt. Muss ich da dann ein Deck bauen oder habe ich extra Karten dafür? Wie funktioniert das?
Du hast im Grunde, du wählst dir eine Klasse aus, indem du erstmal den, sag ich mal, die Schnitzeljagd beginnen willst oder den Dungeon betreten willst, wie man das auch nennen möchte. Und da darfst du dir dann ein paar Karten aussuchen, die du dann in dein Deck packst. Da gibt es auch spezielle Karten nur für diesen Modus, wovon jetzt auch noch nicht wirklich viele, sag ich mal, revealed wurden von Blizzard, aber gesagt haben, dass sie sehr viele auch eingebaut haben. Und umso tiefer du in diesen Dungeon gehst, umso mehr Karten bekommst du für dein Deck. Und da gibt es auch spezielle Karten, die zum Beispiel dann machen, dass all deine Minions +1/+1 haben die ganze Zeit. Also da gibt es auch so Verstärkung einfach, die du bekommst, dass dein Deck einfach an sich stärker ist, ohne halt, dass du eine starke Minion-Karte hast.
Genau, also es ist einfach so, dass man nach jedem besiegten Boss kann man aus 3 verschiedenen Pfaden, wenn du es willst, aus Guildtrees, oder Guildtree ist das falsche Wort, aber aus 3 verschiedenen Loot-Möglichkeiten sozusagen wählen, und bekommst dann entweder zusätzliche Karten in dein Deck oder eben Kartenverstärkungen, in die Richtung. Also es wird von Boss zu Boss, den man besiegt, das Deck stärker. Was man auch dazu sagen muss, wenn man gegen einen Boss verliert, wird der Dungeon Run komplett resettet und man muss halt wieder mit dem Starter-Deck, mit einem ganz einfachen Deck, wieder beim ersten Boss anfangen, der dann auch wieder random zugelost wird. Das heißt, einmal verlieren, heißt der Dungeon Run ist beendet.
Das hört sich ja ziemlich interessant an, wobei ich ja denke, also ich bin total dafür, ne, dass man komplett zurückgesetzt wird und dass man von vorne anfangen muss. Das ist so eine Art Herausforderung ja auch an die Spieler, ne? Ja. Die Sache ist nur, ich glaube nicht, dass das Blizzard lange durchhält, weil aus anderen Spielen weiß ich ja, dass sobald irgendwas zu schwer wird oder halt zu herausfordernd, das nenne ich es mal, wird Blizzard da irgendwann nachgeben und den Spielern eine Möglichkeit geben, wahrscheinlich ab einem bestimmten Boss wieder anzufangen. Oder wie seht ihr das? Wird Blizzard da nachpatchen?
Ich glaube es bald nicht, weil es gibt nebenbei auch zum Beispiel ein Reward wieder wie bei der Eiskron-Zitadelle war, wenn man mit allen Klassen halt besiegt, hat man irgendwas bekommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war auch ein Kartenrücken.
Nee, wenn man mit allen Bossen besiegt hat, hat man Arthas bekommen als Paladin-Hero.
Nee, ich meine, jetzt im Dungeon Run gibt's das auch.
Ja, Kartenrücken.
Ach so. Genau. Okay. Und ich glaube es deshalb auch nicht, weil sie haben jetzt auch die ganzen Adventures, sag ich mal, nicht abgeschwächt, sondern, ich meine, man wurde ja meistens dann dadurch besser, indem man sagen kann, man hat mehr Kartenauswahl durch die neuen Add-ons und konnte dadurch alte Add-ons besser bewältigen, auch wenn man halt jetzt nicht die eine Karte hat, die man unbedingt gebraucht hat oder so. Also ich glaube nicht, dass die nachpatchen werden, sondern eher halt sagen, gut, irgendwann hast du halt so einen Kartenpool, dass du auch mit anderen Karten das einfach schaffen kannst, die du zur Auswahl kriegst.
Also ich glaube auch nicht, dass sie nachpatchen werden, weil, wie gesagt, wie Becky schon gesagt hat, sie haben ja die ganzen Abenteuer auch nicht leichter gemacht im Laufe der Zeit. Ja, es soll halt herausfordernd sein und ja, es ist auch cool, es ist mal was anderes als das Leathern, ne? Es ist ein komplett anderer Spielmodus, der den Leuten länger Spaß bringen soll. Es soll ja nicht so sein, dass man nach einer Woche das irgendwie durch hat, sondern es soll schon länger Spaß bringen, darauf ist es auch ausgelegt.
Okay. Ja, also wie gesagt, ich finde das sehr gut. Also wegen mir müssen die es auch nicht abschwächen. Das ist dann wenigstens irgendwas, wo man ein bisschen dran knabbern hat, würde ich sagen. Und ja, die Herausforderung mag ich einfach. Das ist schon cool, also wenn die das so machen. Und sag mal, also es gibt 135 neue Karten. Und die Karten für den Dungeon Run, beziehungsweise für die Schatzjagd, sind die damit drin oder sind das extra Karten?
Das sind extra Karten.
Okay. Extra Karten. Das ist ja cool. Es gibt eine neue Spielmechanik, habe ich gehört. Rekrutiert.
Genau. Das ist das neue Keyword, wie bei jeder Edition 1. Rekrutiert. Das? Bedeutet nichts anderes, als wenn auf einer Karte steht rekrutiert. Rekrutiert ein Diener mit Casting Cost 4, dann kommt halt direkt ein Diener, der 4 Mana kostet, aus dem Deck aufs Spielfeld.
Aufs Spielfeld, also das heißt, der Kampfschrei oder Kampf, wie heißt das? Ja, der Kampfschrei, der wird nicht ausgelöst, oder was?
Genau, richtig. Ist wie immer, wenn es nicht Kampfschrei, wird er immer nur als Comes into Playability von der Hand ausgelöst. Alles, was aus dem Deck oder anderwertig ins Spiel kommt, löst nicht aus. Das heißt, auch bei Rekrutieren löst den Kampfschrei nicht aus.
Okay. Ja, da muss man sich natürlich wieder ein extra Deck dafür bauen. Ne? War ja ärgerlich, wenn man jetzt einen super Kampfschrei hat, wie zum Beispiel Alexstrasia oder sowas, der dann den Gegner auf 15 HP setzt und ja, dann davon nichts hat. Das wäre ja doof. Ja,
das stimmt. Ja. Das ist eher interessant für die ganzen starken Deathrattle-Minions. Ne?
Ja. Andererseits hat man natürlich für umsonst einen 8-8er-Diener auf dem Board. Das darf man dann auch nicht vergessen. Ne?
Ja. Also wir werden ja nachher auch noch, wir haben ja ein paar Karten schon, die wir heute vorstellen, wo das Rekrutieren drauf ist, wo man dann auch sieht, in welche Richtung das wahrscheinlich gehen wird. Okay. Ist, glaube ich, eine interessante Mechanik auf jeden Fall. Kann man sicher auch so ein bisschen die Decks drumherum aufbauen.
Ja, das können wir. Wir können auch direkt jetzt mit der Kartenbesprechung eigentlich anfangen, oder? Ich habe da richtig Bock drauf, über ein paar Karten zu quatschen. Apropos Kartenbesprechung. Wie wollen wir das handhaben? Wir von Hearthstone News haben ja jedes Add-on quasi eine Kartenbesprechung gemacht, wo wir alle Karten durchgegangen sind. Werden wir dieses Jahr auch machen, aber auch nicht. Also wir werden jetzt im Podcast quasi über Karten sprechen, nächste Woche über Karten sprechen, die rausgekommen sind. Und dann werden wir uns in dieser Kartenbesprechung werden wir uns eigene Karten raussuchen und werden über diese sprechen. Also wir werden nicht über jede einzelne Common-Karte reden, weil viele, sind wir mal ehrlich, sind es auch nicht wert, drüber zu reden, oder?
Richtig. Ich glaube, wir können es diesmal vielleicht auch so machen, dass wir einfach schon bei der neuen Kartenbesprechung sozusagen vielleicht ein bisschen auf Synergien eingehen, auf mögliche Decks und nicht mehr auf jede Karte einzeln.
Genau. So werden wir das machen, genau. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit
ein paar Karten. Was wir vielleicht noch vergessen haben, nur ganz kurz. Es gibt ja auch wieder einen neuen Kartentyp, mehr oder weniger in der neuen Edition, die legendären Waffen. Die gab es ja bisher auch nicht. Das heißt, jede Klasse hat eine legendäre Waffe bekommen, die bei denen, die wir bisher gesehen haben, allesamt eigentlich sehr starke Effekte haben. Das heißt, jede Klasse hat jetzt eine Waffe, die bisher bekannt sind, auf die werden wir jetzt in der Kartensprechung auch noch eingehen. Nur, dass wir es erwähnt haben, die neue Kartenart, die halt bei Frostthron die Todesritter waren, sind jetzt die legendären Waffen.
Ja. Okay. Ja, die Frage ist ja, bevor wir jetzt tatsächlich mit der Kartenbesprechung anfangen, was will Blizzard damit erreichen? Also, ich glaube, oder beziehungsweise ist es nicht so, dass zu jedem Add-on jetzt seit 2016 immer zwei oder drei neue legendäre Klassenkarten dazu kamen?
Ja.
Definitiv.
Ist ganz schön viel, ne? Also wenn man bedenkt, dass es früher nicht so war und man jetzt quasi um eine Klasse spielen zu können, überhaupt diese Karten haben muss. Also viele, also man kommt ja in den meisten Fällen nicht um diese Todesritterform vom letzten Add-on, kommt man ja gar nicht drum rum eigentlich, oder? Die hat man doch immer dabei, weil die in den meisten Fällen halt auch einfach mega gut ist, oder?
Ja, es ist halt wieder so eine Frage. Also wenn du ein Control-Matchup hast, kommst du nicht drum rum, sage ich mal. Wenn du ein Aggro-Matchup hast, war es jetzt nicht so zwingend. Also zum Beispiel der frühere Pilotwall, der immer noch existiert. Ich meine, der spielt ja zum Beispiel kein Todesritter.
Ja,
Ja,
macht für
stimmt.
den auch keinen Sinn, aber für Midrange und Control waren sie schon notwendig. Sie haben mal gesagt im Interview, dass sie damit erreichen wollen, dass die Vielfalt der Decks größer wird, indem man einfach, früher war es so eine legendäre pro Klasse und dann war man meistens auf die festgesetzt, musste mit der spielen, wenn man das Meta-Deck der Klasse spielen wollte. In der Regel war es so, ich meine, es waren auch Schwächere dabei, klar. Aber in der Regel war es so, dass man die eine Legendäre gebraucht hat. Dadurch, dass man jetzt mehrere hat, kann man halt verschiedene Ansätze machen im Deckbau. Man kann verschiedene Richtungen sein Deck bauen und die Vielfalt der Decks soll halt einfach größer werden dadurch.
Okay, ja, macht auf der einen Seite auch Sinn, aber macht auf der einen anderen Seite auch eine Menge Cash, glaube ich. Naja, aber das wissen wir ja schon etwas länger. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal mit den Karten und am Ende des Podcasts gucken wir mal, was wir uns für Hearthstone einfach wünschen, würde ich sagen, oder? Was ihr euch wünscht für das nächste Jahr Hearthstone. Aber wir starten jetzt mit den Karten. Und die erste Karte ist eine Ein-Mana-Karte. Und Björn würde ich sagen, also aka Stompi, ja, das ist ja das auch das Ding, ne? Ich kenne eure beiden Namen und ich mix das hin und wieder, das ist mir aufgefallen. Also Björn ist Blackmoor und Sascha ist Stompi, nur damit das nochmal klar ist. Björn, willst du anfangen mit der Ein-Mana-Karte?
Die erste Karte heißt Garstiger Brabbler, ist ein Ein-Mana 1-1 Minion mit dem Effekt erhalte eine Kopie dieses Dieners auf die Hand, nachdem er einen Helden angegriffen hat. Also ich finde sie lustig. Sie ist auch eigentlich mal was Neues, also hat halt mal einen ganz neuen Effekt. Aber man muss natürlich auch sagen, ist jetzt halt nicht so brauchbar in meinen Augen, es sei denn, sie wäre ein Biest gewesen, eine Bestie, ein Wildtier. Dann hätte ich gesagt, sie ist schon spielbar, weil man dann irgendwelche Synergien herausholen kann, aber so ist sie für mich leider nicht ganz so brauchbar in den Augen.
Ist auch noch dazu eine seltene Karte, das heißt, sie, ja, ich weiß nicht, ich finde den Slot auch ein bisschen verschwendet, um ehrlich zu sein. Wie du sagst, sie hätten Biest sein müssen oder halt zumindest, weiß nicht, Ansturm oder so, dann wäre sie auch noch okay gewesen. Aber so ist eben nichts.
Ich würde noch gerne noch eine Sache eben dazwischen werfen. Für alle Leute, die jetzt nicht irgendwie unterwegs sind und den Podcast irgendwo hören. Ihr könnt das natürlich alles nachvollziehen, worüber wir sprechen, auf der Seite hearthstonenews.de. Ja, da seid ihr auch wahrscheinlich über den Podcast gestolpert. Bei der großen Kartenbesprecher, bei der großen Kartenübersicht, da könnt ihr alle Karten sehen. Nur damit ihr es nochmal nachvollziehen könnt dann. Ja, diese Karte. Ich halte davon auch nichts, um ehrlich zu sein. Wir hatten ja schon mal über diese Karte gesprochen und ihr meintet ja, dass wenn die Karte gebufft ist, dass man trotzdem nur den 1-1er auf die Hand bekommt.
Ja, genau, richtig. Selbst wenn man sie bekommt, kommt sie als so wie sie standardmäßig ist auf die Hand und damit ist sie einfach zu schwach.
Ja, gut, brauchen wir wahrscheinlich nicht drüber reden. Das ist halt eine Kackkarte. Ja, dann geht's weiter.
Genau, dann sind wir schon bei den neutralen
Also.
3-Mana-Karten. Da haben wir die erste legendäre, Zola die Gorgone. Kostet 3 Mana, ist ein 2-2er-Minion. Und hat Kampfschrei, wähle einen befreundeten Diener und erhalte eine goldene Kopie davon auf die Hand.
Ja, also ich meine, eine Kopie auf der Hand, das ist immer gut, ne? Für 3 Mana kann man die auch im Late Game spielen, um eine große Karte zu kopieren. Aber was soll denn das mit der goldenen Kopie? Also ganz ehrlich. Ich meine, mehr Werbung können die auch für das Spiel für goldene Karten nicht machen, oder?
Nee, auf keinen Fall. Ja. Sie wollen damit klar pushen, die Karte sieht in Gold geil aus, vielleicht
Ja.
crafte ich sie mir in Gold, das sehe ich auch so. Ist ein nettes Feature, dass sie Gold ist, ja, mehr aber auch nicht. Die Karte an sich aber würde ich sagen, ist gut spielbar, ist stark.
Ja, ich denke auch, kann man gut spielen.
Schließe ich mich auch an, weil da gibt es viele Synergien von einfach mal Rogue, also Quest Rogue, dass er mehr Kopien hat von irgendwelchen starken Karten, die du einfach nochmal kopieren möchtest. Da kann man auch schon sagen, einfach nur, ich möchte einfach nochmal einen Sportdiener wie diesen Drachen oder sowas oder irgendwie so ein Elementar wieder auf die Hand kriegen, dass ich noch einen zweiten Sportler habe. Also ich finde die auch schon sehr gut spielbar.
Wird auch wahrscheinlich in jedem, ja, jedes Deck, was ein paar starke Kampfschreikarten hat, profitiert halt von der Karte, ne?
Ja.
Ich denke auch. Und nicht zu vergessen, ihr bekommt die Gold, ne?
Genau.
Ja.
Gut, kommen wir zur nächsten Karte. Das ist der Einzelkämpfer. Wir sind gerade noch bei den 3-Mana-Karten. Das ist ein 2-4er, von den Werten her ganz okay. Kampfschrei erhält Spott und Gottesschild, wenn ihr keinen anderen Diener kontrolliert. Also das heißt, wenn das Board von uns leer ist, richtig?
Genau.
Ja, das ist doch eine sehr gute Karte. Ja, also in den meisten Fällen, oder oft hat man das ja tatsächlich ein leeres Board, weil ja, also wenn der Gegner dran ist, klärt der Meister das Board. Und so geht das ja immer hin und her. Von daher sehe ich das schon. Das ist eine sehr gute Karte. Also in Runde 3 erst recht.
Ja, ich finde es auch gut. Ich finde es eine gute Alternative zu anderen Spottern wie den Tar Creeper, der einfach ein 1-5er ist und ja nur stark ist, wenn der Gegner am Zug ist. Und weil dieser, ich sag mal, dieses Minion ist halt gut, wenn du selber Control spielst und halt keine Minions draus hat, während die andere Karte, sag ich mal, auch ein gutes Tool war, wenn du einfach deine eigenen beschützen willst, deine kleinen. Also ich finde den auch sehr gut für Control-Decks, einfach eigentlich eine bessere Alternative.
Ja. Definitiv ist das Control-Matchup eine sehr gute Karte. Midrange wahrscheinlich auch noch, in Agro-Deck wird man selten sehen, glaube ich.
Ja.
Ja, also ich immerhin in Runde 3 ist es in jedem Deck eine gute Karte, oder?
Ja,
wenn er reinpasst ins Deck.
Agro halt wahrscheinlich nicht, weil in Agro willst du Turn 3 wahrscheinlich schon 2-3 Minions am Feld haben, kleine, ne?
Ja.
Und ich dann ist halt so einfach nur ein 2-4er, der nichts macht.
Ja, okay, ja, dann ist natürlich, das stimmt schon. Naja, gut. Kommen wir zur nächsten,
Björn? Gut, die letzte 3-Mana-Karte, der stöbernde Kobold. Ist ein 1-3er mit dem Kampfschrei, lasst eine eurer zerstörten Waffen auf eure Hand zurückkehren. Ja, da habe ich natürlich gleich als erstes irgendwie an einen Krieger gedacht, der irgendwie noch einen nächsten Arkanitschnitter haben möchte, um dich zu finishen. An sowas habe ich da gedacht. Aber natürlich muss man auch bedenken, jetzt gerade durch die neuen Legendary-Waffen, dass der da auch wahrscheinlich seinen Platz finden wird in jedem Deck, der so eine Waffe spielt, weil die haben ja schon starke Effekte und wenn ich die nochmal kriege, sage ich mal nicht Nein dazu.
Ja. Wobei die meisten Waffen ja nicht als Waffen einsetzbar sind, oder? Also die bleiben ja quasi ewig
die drauf. Die meisten also bleiben ewig drauf, aber es wird halt auch so sein, dass wir sehr viel Waffenremoval, Schleime und
Heritage
Stones und so sehen werden. Und dann kann man sich mit der Karte halt nochmal die Waffe zurückholen. Also ich glaube auch, dass das Index, die neuen legendären Waffen spielen, zumindest einmal in jedem Deck drinnen sein wird, vielleicht sogar zweimal.
Okay. Ja, dann. Also, wir kommen ja später noch auf die ein oder andere Waffe zu sprechen, denke ich mal. Ja, dann können wir da nochmal vielleicht auf diese Karte zurückkommen. Ja, dann, Sascha, weiter geht's.
Genau, dann sind wir jetzt bei den 5-Mana-Karten. In dem Fall beim fleischfressenden Würfel. Ist, wie gesagt, ein 5-Mana-Diener mit 4-6. Und hat Kampfschrei vernichtet einen befreundeten Diener und hat Todesröcheln, ruft 2 Kopien davon herbei. Ja, für mich persönlich eine der gefühlt stärksten Karten bisher, die rausgekommen ist. Tatsächlich, weil es ist halt einfach so stark. Ich vernichte einen Diener, wenn der Todesröcheln hat, löse ich seinen Todesröcheln-Effekt dadurch aus. Und wenn dann der 4-6er weg ist, ich kann mit dem 4-6er schon sehr, sehr gut traden. Und wenn der 4-6er dann stirbt, bekomme ich 2 Kopien von der Karte, die ich davor vernichtet habe, wo ich vielleicht schon Value durch Todesröcheln hatte. Also alles in allem, ich finde die Karte verdammt stark.
Okay, wartet mal, ich muss das mal eben erstmal verstehen. Also wir haben so einen Bluthuf, ja, mit der nochmal spawnt quasi, ne?
Genau, richtig. Also du hast einen Bluthuf am Feld, spielst den
Würfel.
Ja. Das heißt, es kommt der 4-6 aus dem Blatthof raus, die Nachgeburt sozusagen.
Ja.
Und wenn dann der Schleim stirbt, bekommst du 2 neue Blatthufs.
Okay, und kann man den Schleim auch silenzen?
Ja, natürlich. Ja,
natürlich kann man. Hat Todesröcheln, gegen Silence ist anfällig. Aber wenn halt nicht gesilenced wird, macht er halt verdammt viel, ne?
Starke, ja. Ist die Karte tatsächlich stark? Sag mal, wenn diese Todesröcheln-Karten rauskommen, sind die Gold?
Nein. Also, wer den Schleim,
wenn der Schleim Gold ist, dann sind auch die Todesröcheln-Karten Gold.
Ja, alles gut. Björn, was hältst du von der Karte?
Ich finde sie gut. Ist halt wieder so eine Sache, das, wenn das halt der Fall wird und dann wird es halt wieder viel Silence geben und Todesröcheln ist halt immer für Silence anfällig. Ich sehe halt die Stärke zum Beispiel in einem Hunter-Deck, weil der auch Karten hat, die einfach mal Death Rattles auslösen an sich, ohne dass du drauf warten musst. In solchen Decks sehe ich den besonders stark.
Da ist, das habe ich mir noch gar nicht gedacht, da ist er verdammt stark. Ich habe eher in die Richtung Einsatz-Decks gedacht, dass er da auf jeden Fall zweimal ein Auto-Include ist in jedes Einsatz-Deck, ne?
Ja, das stimmt natürlich auch.
Ja, gut, können wir sagen, starke Karte, weiter geht's. Die Gildenrekrutiererin, wir sind noch bei 5 Mana, ist eine 4, gar nicht wahr, ist eine 2-4er-Karte, also 2 Angriff, 4 Verteidigung, Leben. Hat Kampfschrei, rekrutiert einen Diener, der maximal 4 kostet. Wie funktioniert denn das Rekrutieren nochmal genau? Also darf man sich da wie beim Entdecken eine Karte aussuchen aus dreien oder kommt da random eine aus dem Deck?
Das
Kommt
ist
random.
random, das ist wie Yasharash, die legendäre Karte aus die alten Götter, und die wird wahrscheinlich auch den, sag ich mal, diesen Wortlaut rekrutiert wahrscheinlich dann bald beinhalten, weil es genau derselbe Effekt ist.
Ah, okay. Meinst du, dass sie das noch ein bisschen ändern, ein paar alte Karten anpassen, ja?
Ja, denke ich schon, haben sie eigentlich in
Immer
Vergangenheit auch
gemacht.
immer gemacht.
Ja, wie gut ist sowas, ne? Der maximal 4 kostet. Da will man doch eine Karte ziehen, die man. Oder will man dann bewusst eine Karte ziehen? Oder hat man dann einfach nur Card Draw?
Ja, also da bei der Karte muss man wieder sagen, maximal 4 ist halt wieder so eine Sache, da hast du halt so viel Auswahl. Ich könnte mir höchstens vorstellen, aber es ist auch wieder nicht so toll in meinen Augen, ein Control-Deck, dass du am Anfang kaum schwache Diener hast und dann erst ab 4 die so wirklich anfangen, dass du wirklich sagen kannst, ich habe garantiert einen 4er daraus oder so. Also da muss man, denke ich, schon das Deck drumrum bauen, dass die ein bisschen Value hat.
Ja, gerade bei der Karte, ich meine, die Karte hat halt Vor- und Nachteile. Ne? Der Vorteil ist halt, hast du keinen Vierer-Drop mehr im Deck, zieh dann nach unten weiter raus. Ne? Dreier, Zweier, Einser-Drops, wenn wirklich mal keine Vierer mehr drinnen sind. Der
Nee,
Nachteil
der
ist.
wählt aus allen aus, so wie ich
Ja,
das
der wählt
lese,
aus
ne?
allen aus. Wenn du einen Vierer hast und was weiß ich, drei Einser, kann dir trotzdem Einser aus dem Deck gezogen werden.
Okay.
Das ist ja random, ist ja nicht garantiert ein Vierer.
Das stimmt, maximal 4 kostet. Ja, okay. Dann ist das ja
Lass
nicht so gut.
einfach weitermachen. Komm, jetzt machen wir
Ja,
weiter.
das ist halt wirklich, wie gesagt, da musst du halt wirklich das Deck um die drum rumbauen. Ob das halt Value hat, ist halt so eine Frage dann.
Also, wir reden gerade über die neutralen Karten, nicht? Später kommen wir noch auf die Klassenkarten, die bisher raus sind. Wollte ich
Genau.
nur noch mal kurz anmerken.
Genau. Und wir sind schon bei den 6-Mana-Karten und da haben wir die boshafte Beschwörerin, die eine 4-4er ist, mit dem Kampfschrei, deckt einen Zauber aus eurem Deck auf, ruft einen zufälligen Diener mit den gleichen Kosten herbei. Ja, habe ich auch schon mehrfach dran überlegt. Ist natürlich in Decks gut, die halt wirklich Zauberkarten haben, die wirklich viel kosten. Ich denke halt da gerade an den Druiden mit ultimative Verseuchung und den ganzen Kram, weil der Druid hat wirklich gute Karten, die viel Mana kosten. Und an Magier und Priester habe ich so ein bisschen gedacht, ist halt die Frage. Ich meine, es ist auch wieder, wenn man spielt ja mit jeder Klasse, dazu mit Druide, Priester, Magier auch wieder Karten, die halt kaum Mana kosten. Und da ist es immer so schwierig, dann bei so einer Karte zu sagen, kann gut sein, kann aber auch sehr nach hinten losgehen, wenn man für 6 Mana ein einser Minion noch dazu ruft.
Zauber aus, okay.
Aber auf der anderen Seite ab, weiß ich nicht, ab 3 Mana ist es doch auf jeden Fall stark, oder?
Ja, ab 3 Mana ist es, denke ich, auch schon gut.
Und da kann man das Deck ja auch ein bisschen drauf auslegen, dass man dann halt nicht zu viele Einser-Zauber drinnen hat. Ich meine jetzt zum Beispiel Jade Druid, der hat halt sein Jade Idol mit 1 Mana und dann hört es aber auch auf mit 1 Mana zum Beispiel beim Druiden, ne?
Ja.
Dann hat er noch
Also.
Wrath für 2 und dann geht es schon in den 4er-5er-Slot, ne? Und ab da ist es dann halt wirklich gut, wenn er dort trifft.
Wie verstehe ich denn deckt auf? Also auch wieder zufällig, ja? Irgendein zufälliger
Ja,
Zauber wird
irgend.
aufgedeckt. Oder?
Genau.
Ja, das ist so wie bei, wie hat das geheißen, Joust oder so, bei das große Turnier wird eine Karte aus dem Deck gezeigt quasi und dann bekommt man Minion so viel, wie die Karte gekostet hat und die Karte geht
Genau.
zurück ins Deck.
Ich mag solche Karten nicht.
Es ist halt RNG pur, ne?
Ja.
Naja, weiter geht's.
Genau, wir sind dann bei den 7-Mana-Karten. Da haben wir die Silberne Wegbereiterin. Ist ein 3-3er Diener und hat Todesröcheln, rekrutiert einen Diener, der 8 Mana kostet. Ja, das finde ich interessant, weil es gibt halt einige starke 8 Mana Diener. Weiß nicht, speziell zum Beispiel beim Paladin, der einfach dann den Heal-Raggi rausholen kann für 8 Mana, ne? Oder auch im Wild, wo man sich einen normalen Ragnaros rausholt.
Also,
und also mit 3-3 kriegt man den halt auch gut vom Board, wenn er nicht gesilenced wird. Na klar, 7 Mana 3-3 hört sich mal so teuer an, aber de facto kriegt man für 7 Mana ein 8 Mana Minion und ein 3-3er. So muss man es ja sehen. Ne?
Ja. Ich finde ja, okay, wenn man in Runde 8 nicht spielen kann, dann ist die Karte ganz gut.
Und man kann damit ja auch die nächste Karte, die wir dann haben, aus dem Deck ziehen.
Das wäre aber schlecht, würde ich jetzt schon mal vorher sagen.
Stimmt, weil er ein Kampfschreiter hat. Ach ja. Kampfschreiter hat er leider nicht ausgelöst bei Rekrutieren. Ach ja.
Aber vielleicht hätte man in Runde 7 auch eine Karte spielen können, die gut ist. Also.
das schließe ich mich aber leider an. Ich bin auch kein Fan von starken, also schwachen Karten, die einen guten Todesröschel-Effekt haben. Da gab es ja auch im, sag ich mal, unter Eiskunst auch so Karten, die, was ich so zwei Zweier waren, und wenn sie halt sterben, rufen sie halt irgendwie den 8-8er-Skelett, kostet aber 6 oder 7 Mana, und da bin ich halt kein Fan davon irgendwie.
Ja, aber der Unterschied bei dem Skelett war halt, das Skelett musste im Turn des Gegners sterben, das war halt relativ schwierig. Warum sollte er den 2-2er töten? Mit dem kannst du aktiv traden und kriegst dann halt den Minion, das ist ein Riesenunterschied, ne?
Ja gut, das stimmt natürlich auch wieder.
Aber man kann ihn auch silenzen, ne?
Ja,
ja, das stimmt, aber wenn wir haben jetzt nur ein paar Karten gesehen, wenn wir bisher schauen, was wir haben, müssten schon sehr viele Silences in den Decks sein, damit sie alles silenzen können, was ein gutes Silence-Target wäre. Ne? Also so viel Zugang zu Silence hat man dann auch nicht. Was hat denn außerhalb des Priesters, wie viel Silence hat man denn? 4 maximal, oder?
Ich glaube sogar 6 oder
6? Naja, zweimal die Eule.
Zweimal
den 4-3er.
Genau, und mir fällt gerade, es gab noch eine. Ich weiß gerade nicht ein.
Ich habe nämlich jetzt auch keine andere im Kopf.
Ja, es gibt auch noch Karten, die Death Rattle silencen. Gab es auch welche.
Achso, ja, okay, gut. Das ist aber auch wieder.
Wir haben keine Karten, die gibt es noch gar nicht.
Ja, ich überlege gerade, ich muss gerade selber noch kurz durchrechnen. Aber ja klar, es gibt nicht so viel Silence, um vielleicht für die zu verschwenden oder in dem Moment, je nachdem.
Silence wird nur für die.
Ja, also wie gesagt. Ich glaube, dass die Karte schon gut sein kann im richtigen Deck, weil, ja.
Okay.
Man kann halt
Turn 8 spielen, gewinnen wir, Björn. Nee,
also. Ist klar, das wäre aber das erste Mal. Ey. nee, man kann halt einfach Turn 8 nachher 2-8 Mana-Minions drin haben und das finde ich halt stark, ne? Wenn man Turn 8 2-8 aufs Feld kriegt, weil wie gesagt, getradet bekommt man sie ja immer gegen irgendwas.
Ja.
Ich guck hier gerade die 8er Minions durch, die man hat. Ich meine, klar, Angriffspanzer Max ist jetzt nicht die Karte, die viel gespielt wird, aber es gibt Gruul, der dann wieder besser werden könnte. Es gibt Lightlord Ragnaros für einen Parler. Es gibt Ronin für einen Magier. Es gibt Grommash für einen Krieger.
Ja, Ronin gibt es aber nicht mehr.
Ja, stimmt. Tyrion kostet 8, ne? Ja, wenn man jetzt Dingens auch noch mitnimmt, Wild, dann gibt's halt noch Sneed's Old Shredder und Kel'Thuzad, Alakir, ja. Also es sind schon viele starke Karten dabei für 8, die man ziehen kann. Ne? Die Modamine kostet 8, also viele starke Diener kosten 8, die auch Value haben, wenn sie so aufs Spielfeld kommen.
Ja, ich habe auch schon gesagt, ich finde den Effekt nicht, ich bin halt bloß persönlich kein Fan von schwachen Karten, die erst später einen Effekt haben, weil wir gerade uns ja auch sehr an dem Aggro-Meter leider immer noch befinden.
Das stimmt. Eigentlich soll es ja nicht mehr so aggro-lastig sein, aber das bekommen sie ja seit Anbeginn der Zeit nicht hin, dass mal ein Midrange-Control-Meter rauskommt.
Ja.
Gut. Dann werde ich mal die nächste Karte. Ich werde trotzdem jetzt nochmal Marien der Fuchs. Die Karte ist bereits im Spiel, aber ich denke, man kann über diese Karte trotzdem nochmal reden, weil sie auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht in jedem Deck spielbar. Also 8 Mana, 6-6er Karte, Kampfschrei, ruft eine Schatztruhe 08 herbei und die Schatztruhe wird bei dem Gegner positioniert. Ist das richtig? Auf dem Board des Gegners?
Richtig.
Und aus der Schatztruhe, das ist ja eigentlich der eigentliche Clou an der Karte, können 4 verschiedene Schätze kommen, oder wie sagt man da?
Ja, 4 Treasures, 4 Schätze, genau.
Genau.
Einmal den goldenen Kobold. Das ist eine 3-Mana-Karte mit 6-6-Spot. Kampfschrei ersetzt eure Hand durch legendäre Diener. Ja, ist halt wieder so ein bisschen Zufall. Ich würde nicht sagen, das ist jetzt die beste, die man da rausziehen könnte. Dann gibt es noch den, dann gibt es drei Zauber. Einmal den Kelch, zieht eine Karte, füllt eure Hand mit Kopien davon. Das ist meiner Meinung nach eine gute Karte, weil im Endeffekt hast du wahrscheinlich auch nur gute Karten auf der Hand oder im Deck, sonst hättest du die ja nicht ins Deck gepackt. Klar kann das mal eine Karte sein, die vielleicht nicht so passend gerade ist in der Spielsituation, aber grundsätzlich ist diese Karte ja nicht schlecht, würde ich sagen. Also der Zauber. Dann gibt es noch eine, zieht drei Karten aus eurem Deck und die kosten dann 0. Auch mega gut, finde ich.
Bin ich richtig stark, ja.
Und dann gibt es noch den letzten Zauber, die Krone. Entdeckt einen legendären Diener, ruft zwei Kopien davon herbei. Die finde ich auch nicht so gut, muss ich sagen. Klar kann
Echt
der
nicht.
legendäre. Nee, ich finde, der legendäre Diener kann gut sein, aber ja, also es gibt so viele legendäre Diener mittlerweile und es gibt auch so viele legendäre Diener, die halt nicht so gut sind.
Ja, aber durch das Entdecken ist die Wahrscheinlichkeit, dass du drei komplett Kackdiener zur Auswahl hast, halt schon ein bisschen verringert, ne?
Na gut, aber viele legendäre Karten haben halt einen guten Kampfschrei, ne? Und der fällt halt weg dann.
Das stimmt, der fällt weg. Ja, gut, ich meine, meine erste Begegnung mit der Karte war, dass ich dann plötzlich gegen dreimal Lyra spielen durfte, zweimal von der Karte und einmal die, die er hart gecastet hat, der Priest. Ja, das ist dann nicht so schön, ne?
Ja,
Nee,
ich
das stimmt.
muss auch sagen, ich meine, so ziemlich jeder von den, also wenn man die Karte spielt und einen Schatz bekommt, sind ja alle trotzdem, sagen wir, da Value selbst der Kobold, ich meine, das ist immer noch ein 3-Mana-6-6er, der aus einer Hand, die vielleicht hier gerade überhaupt nichts hergibt, trotzdem noch ein paar gutes Value bringen, weil, aber es gibt schon wenig legendäre Diener, die du auf der Hand kriegst, die wirklich dann total unbrauchbar wären, die du sagen kannst, die kann ich gar nicht spielen.
Ja, und man muss auch dazu sagen, ich meine, 3 Mana 6/6 Taunt braucht man nicht reden. Wenn ich 10 davon im Deck spielen könnte, würde ich 10 davon spielen.
Ja.
Und man braucht sie auch nicht gleich spielen, ne? Wenn man jetzt noch starke Karten auf der Hand hat, die man vorher spielen will, dann bleibt sie halt auf der Hand, bis man eben eine schwächere Hand hat und dann kann man eine Hand, die schwache Karten hat, einfach neu rollen, sozusagen mit legendären Dienern, ne?
Genau
Das ist
wie
der
früher
Vorteil
halt
dran.
der goldene Affe.
Genau, richtig.
Ja, aber dann sind wir wieder beim Beispiel von der Karte davor, ne? Du spielst halt eine schwache Karte, damit du vielleicht starke Karte bekommst.
Naja,
Oder
aber ich
so.
sag mal, 8 Mana 6/6 ist ja jetzt nicht so schwach, ne? Also im Vergleich.
Muss aber bedenken, du kriegst ja, also du kriegst ja irgendwie, du kriegst eine von den vier Karten. Also es sei denn, er silenced seine eigene Truhe, gehen wir jetzt mal nicht von aus, kriegst du eine dieser vier Karten garantiert, wenn du das Ding kaputt machst.
Und macht nicht den Fehler, das habe ich auch gemacht, wenn der Gegner den Fuchs spielt und die Schatztruhe kommt bei euch aufs Spielfeld, zerstört sie nicht selber, weil es kommt trotzdem der
Ja,
Gegner die Karte.
kommt der Gegner. Nicht der, der nicht
Nicht
am
der
Zug ist.
zerstört, sondern es bekommt immer der Gegner, egal wer sie zerstört.
Okay. Ja, gut, ich meine, ja, also der Schatz, die Schätze sind alle ganz okay. Und es gibt einen besseren Schatz und einen schlechteren. Ne? Da können wir
Definitiv,
so
ja.
festhalten.
Klar. Kann man so festhalten, ja.
Dann haben wir die neutralen Karten bisher durch, oder?
Die
Ein
genau.
bisschen deutschen neutralen Karten haben wir durch, genau.
Ich würd gerne noch mal eben kurz auf die letzte Kartenbesprechung eingehen, wo gewisse Leute gesagt haben, Jade-Druide, der wird bestimmt nicht mehr gespielt werden. Die Ein-Mana-Karten, die sind zu wichtig. Okay, wollte ich noch mal eben kurz erwähnen. Wir wissen ja alle, wer das gesagt hat. Björn, mach weiter.
Okay, jetzt kommen wir zur ersten Druidenkarte. Ein Mana, geringer Zauber, Jaspis. Fügt ein Diener 2 Schaden zu, zum Aufwerten 3 Rüstungen erhalten. Das sind jetzt auch so eine neue, sag ich mal, Mechanik. Das Aufwerten, und zwar kriegt jede Klasse so ein, sag ich mal, Halsschmuck, der am Anfang, sag ich mal, etwas schwächer ist, obwohl man muss sagen muss, für ein Mana 2 Schaden noch vollkommen okay ist. Und je mehr man von diesen Aufwertungen macht, es gibt 3 Stufen von diesen Anhängern, umso stärker wird das. Das heißt, man kann ja einfach sagen, ich warte jetzt ab, ich brauche jetzt diese 2 Schaden nicht und beim nächsten Mal sind es halt dann 4 Schaden und beim nächsten dann weiter 6 Schaden.
Aber braucht man dann auch mehr Rüstung oder
Ja,
muss man immer nur drei
nein.
Rüstung?
Also, soweit ich das gesehen habe, ist es bei jeder Karte gleich, dass es immer trotzdem dieselbe Anforderung ist, die man bekommt hat. Vielleicht irre ich mich gerade, dann könnt ihr mich jetzt in diesem Moment gerne berichtigen.
Du hast vollkommen recht. Das ist so, wenn man die Karte auf der Hand hat und noch keine 3 Rüstung im Spiel, also seit man sie in der Hand hat, noch keine 3 Rüstung aufgebaut hat, macht sie 2 Schaden, sobald man den dritten Rüstungspunkt sozusagen kriegt, nachdem sie auf die Hand gekommen ist, macht sie 4 Schaden und wenn man dann nochmal 3 Rüstung bekommt, macht sie sogar 6 Schaden für einen Mana. Das heißt, man kann sie ein bisschen zurückhalten und kann sie halt eben aufwerten, indem man Rüstung aufbaut.
Genau. Was jetzt als Druide auch nicht so eine große Hürde ist mit Klaue und den ganzen Sachen, die halt Rüstung geben.
Allein schon mit der Hero Power, ganz genau.
Ja, also das da sehe ich auch nicht das Problem. Das ist eine ganz okay Karte, muss ich sagen.
Also jo. Ein Mana, zwei Schaden ist ja grundsätzlich so schon nicht schlecht, das Early Removal. Und wenn man sie eben spät zieht, dann kann man sie aufwerten und dann macht sie noch immer was. Dann kann man zur Not auch für ein Mana sechs Schaden finishen, ne?
Ja.
Und dann kann man nicht, aber einen Diener finishen halt, ne? Kann einen großen, den man nicht wegkriegt.
Nee, dreimal. Nein.
Also, ja. Bei sechs ist Schluss. Aber für ein Mana einem Diener sechs Schaden machen, klingt ja auch fair.
Ja. Also wir denken auch Diener.
Diener, ja.
Also das ist keine Face-Karte.
Nein, das Gesicht wäre zu stark, aber ja, ich weiß nicht, wenn ich für einen Mana eben mit einem 2-2er in Lichtkönig laufe und noch die drauf spiele und der Lichtkönig ist weg, ist das noch immer okay, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Na gut. Dann weiter. Ja,
dann kommen wir weiter. Wir sind jetzt bei den 4-Mana-Karten vom Druiden und da haben wir jetzt auch die erste legendäre Waffe. Zweig des Weltenbaums. Wie gesagt, eine 4-Mana-Waffe, ein Angriff, 5
Haltbarkeit,
danke. Und die Waffe hat den Todesräuchling-Effekt, erhalte 10 Mana-Kristalle. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass du sehr begeistert warst von der Waffe, Flo, ne?
Ja.
Ich weiß halt nicht, sie kommt Turn 4, du musst 5 Mal angreifen, da hast du theoretisch schon 9 Mana. Oh, ja. Ich weiß es halt nicht. Da ist, man bekommt volle Mana-Kristalle, oder?
Ja. Ich gehe von aus.
Okay, ja, dann kann es halt stark sein, wenn man, weiß nicht, Turn 9 für 9 Mana was spielt, den letzten Angriff von der Waffe nimmt und 10 neue Mana-Kristalle hat, ist das halt stark. Ist halt wieder ein unglaublich starker Ramp.
Ja, genau. Also passt meiner Meinung nach auch wieder ins Jade-Deck, oder? Also ins jetzige, da spielt man ja auch mit dieser einen Karte, die, wo man auswählen kann, 10 Rüstung oder 10 Mana-Kristalle.
Der 7-7er.
Muss bloß...
10er, Diener, oder?
Der Diener, ja. Wird der im Jade-Druid gespielt?
Ja, ich glaube schon. Gerade schon. Ja.
Ja, wird auch mitgespielt. Gibt's auch drin, ja.
Also im Big Druid habe ich den schon oft gesehen, da ist aber auch klar. Aber Jade auch, okay. Also es ist auf jeden Fall ein starker Effekt, weil wenn wir von Turn 9 ausgehen, Turn 9 quasi Zugriff auf 19 Mana zu haben, ist halt stark, ne?
Ja, ich finde sie nicht ohne schlecht. Ist natürlich wieder so eine Sache, der kann das natürlich auch einfach jemand kaputt machen, der einfach sagt, ich habe jetzt schon 4 Angriffe gemacht, jetzt macht er den Us oder irgendwas, das eine Waffe zerstört drauf und der ganze Effekt ist weg, weil du ja den seinen Zug dann bekommst und nicht in deinen.
Ja, aber der Vorteil ist halt auch, ich meine, Waffenremoval sind gegen die Waffe nicht so stark, weil es steht halt nicht spezifisch drauf auf der deutschen Karte, müsste ich vielleicht in Englisch nochmal angucken, aber wie ist es denn, wenn ich jetzt Turn 4 die Waffe spiele und der Gegner zerstört sie in seinem Turn 4, habe ich dann Turn 15 Mana, ne?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das
ist... Es steht ja nicht nur für diesen Zug drauf, sondern so 10 Mana-Kristalle, ne?
Ja, müsste man sich wirklich mal nochmal damit mehr befassen, aber ich stelle mir halt gerade so vor, wie in Innerwelt, du kriegst halt die 10 Kristalle und dann sind sie halt weg, wenn du wieder dran bist. Aber müsste man sich halt noch ein bisschen mehr damit befassen, wahrscheinlich.
Ja, das wird sie halt viel, viel schwächer machen, ne, weil, dann braucht der Gegner in seinem Turn nur ein Waffenremoval draufspielen und...
Ja, deswegen, deshalb habe ich dran gedacht, aber wenn du das gerade so sagst, könnte natürlich auch sein, dann müsste man... abwarten. Ich habe es halt noch nicht in Aktion leider gesehen.
Ja, also auf Englisch steht auch nur drauf, gain 10 Mana Crystals, nix mit nur in diesem Zug oder sonst was. Oft sind es ja auch Übersetzungsprobleme, ne?
Ja.
Aber in dem Fall ist es wirklich korrekt übersetzt auch.
Ja, muss man gucken. Auch, also sonst wäre es wahrscheinlich
keine. Sonst wäre sie nicht stark genug, denke ich auch. Und das macht sie halt verdammt stark, weil der Gegner kann sie halt nicht einfach, wenn es wirklich so ist, mit dem Waffenremoval kann er sie nicht einfach zerstören, weil...
Ja, willst du ja eigentlich auch
nicht. Will dir auch einen Angriff Mana geben, ne? Ja, und er will dir auch nicht die 10 Mana geben, vorzeitig, ne?
Ja, also ja, wie gesagt, also ich glaube auch, dass es so funktioniert. Werden wir dann noch früh genug sehen, denke ich.
Genau.
In meinem Jade-Root dann. Gut, kommen wir zur nächsten Karte. Das ist ein Zauber, 4 Mana sind wir noch am Scheideweg. Wählt zweimal. Und jetzt hat diese Karte das erste Mal so einen Effekt. Also erstmal ist wählt zweimal, ja sowieso neu. Und du kannst unter drei oder von drei Sachen wählen. Einmal ist da drauf, zieht eine Karte, verleiht euren Dienern plus einen Angriff oder erhaltet 6 Rüstung. Ja, also das heißt, du kannst mit der Karte entweder zwei Karten ziehen oder halt eine Karte ziehen und sechs Rüstung bekommen oder halt allen Dienern zweimal einen Angriff geben oder wie habe ich das verstanden?
Genau. Du kannst entweder zweimal eine der Abilities wählen, du kannst aber auch eine zweimal wählen, wenn du das willst.
Okay.
Das macht die Karte halt so stark, weil sie eine Toolbox ist und immer irgendwas Sinnvolles macht, ne?
Ja. Das auch, sehe ich auch, also die hat schon sehr viel Value. Ich muss immer sagen, sie ist halt schwächer als Alternativen oft halt, weil wenn man gerade mal so denkt an Arcana Intellect, was halt für einen Mana weniger ist, oder so, oder dieses Brüllen vom Druiden, was auch deinen Dienern zwei Angriff gibt und ja selber sogar noch. Aber es ist halt eine Toolbox, wie er schon sagt, weil du kannst da einfach reagieren, was drauf passiert. Du hast einfach die Karte und kannst sagen, gut, ich bin in Bedrängnis, gib ich mir Rüstung, gut, ich habe keine Karten. Ich Karten, ich brauche ein bisschen Mischmasch, kann ich ein Mischmasch machen?
Das ist nämlich, das ist eben der Nachteil bei so Karten wie Brüllen oder so, ne? Ich bekomme halt bei Angriff auf alle Minions, wenn er mein Board gerade leer ist, macht sie halt gar nichts, ne?
Genau.
Ja. Meint ihr, die wird viel gespielt werden?
Denke ich
Ja,
schon.
ich kann mir vorstellen im Control.
Ja,
Aber also selbst ein Aggro.
kann mir die auch im Aggro vorstellen, weil wenn ich ein volles Board mit 6-7 Dienern habe, der dem kompletten Team plus 2 Angriff geben, kann mir halt den Sieg machen, ne? Und wenn ich eben gerade in ein Mass Removal gelaufen bin, wie, weiß nicht, Dragonfire Potion, dann kann ich halt die Hand nachfüllen mit zwei neuen Karten, dass ich wieder was aufs Board kriege. Ne? Also ich glaube auch, dass die im Aggro auf jeden Fall gespielt wird.
Funktioniert die Karte mit Fendril Heerschaupt? Also das ist die Karte, wo du die Effekte beide auswählen kannst?
Das ist eine gute Frage. Also wenn es so ist, fände ich die viel zu stark. Also ich weiß nicht.
Ich glaube nicht, dass sie mit Fendril funktioniert, weil ich meine, dass ich dann jeden Effekt zweimal bekomme für 4 Mana, das wäre einfach viel,
Ja,
viel zu stark.
müssen wir mal schauen. Es kann möglich sein. Aber es ist halt die Frage. Ja, da bin ich. Es kann, na gut, es kann sein, dass es wirklich funktioniert, weil man muss auch sagen, Fanful lebt ja auch nicht mehr so lange in der Rotation. Also da müsste man sich auch noch befassen. Ich würde es auch bezweifeln. Fans vielleicht okay, wenn es mal eine zeitweise Phase funktioniert, aber es wäre schon dann ziemlich, ziemlich stark.
Ich würde gerne nochmal auf die Karte davor eben zurückgehen. Erhalte 10 Mana-Kristalle. Weil du ja Anregen gesagt hast, aber Anregen steht auf der Karte, erhalte 2 Mana-Kristalle nur für diesen Zug.
Ja,
Genau.
deswegen
Das
muss
ist
man
das,
halt
was
mal
ich gemeint
schauen, wie
habe.
es dann wirklich funktioniert am Ende.
Okay.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, seine eigene Waffe zu zerstören im Moment? Im Druiden? Nee, oder?
Na, nicht, wenn du sie ausgerüstet hast, nur aus der Hand kannst du sie zerstören, ja.
Genau, aber nicht, wenn du sie ausgerüstet hast, ne?
Genau.
Weil das wäre halt super stark, ne?
Kann nur
Das wäre.
durch Schurke.
Ja, der kann das, das stimmt.
Okay.
Das wäre tatsächlich gut, ja.
Dann gehen wir gleich mal weiter, und zwar sind wir mit dem Druiden fertig und jetzt beim Schaman. Und gleich bei einer 7-Mana-Karte, der geringe Zauber Saphir, ruft eine Kopie eines befreundeten Dieners herbei zum Aufwerten 3-Mana-Kristall überladen. Und wenn man das halt einmal gemacht hat, kriegt man zwei Kopien. Und wenn man es doch mal dreimal überladen hat, die Kristalle, kriegt man halt drei Kopien. Muss man natürlich wieder sagen, das ist halt kein, zum Glück kein Aggro-Tool, sondern ein Control-Tool, muss man sagen. Also muss man sagen, ist es gut, weil wenn du jetzt einen starken Diener hast und du tust mal überladen, weil du gerade in dem Meter, sage ich mal, Lava Burst, Lightning Storm, was ist da alles für Karten, also du hast
Ja.
genug Karten, die deine Kristalle überladen und dann kannst du einfach mal Kopien von denen herbeirufen. Das kann schon richtig stark enden.
Na, vor allem, ich sehe da auch, ich suche gerade, wie die Karte heißt. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Mach du mal, ich suche das
Aber
durch.
Kopien sind dann wieder direkt auf dem Board, ne? Also ohne
Ja,
Kampfschrei.
die sind ohne Kampfschrei auf dem Board.
Ja gut, aber mein Low ist natürlich immer gut, ne?
Ja, vor allem, es ist auch verdammt stark, wenn du das Ganze mit Erdelemental spielst, ne? Dann 5 Erdelemental überlädst dich für 3. Und wenn das Erdelemental dann noch lebt, Turn 7, weil da kannst du es dann am frühesten spielen, bekommst du halt 2 Erdelementals nochmal aufs Board, ohne dass du überladen wirst. Dann schon verdammt stark, ne?
Muss die Karte im Deck sein oder auf der Hand?
Auf der Hand.
Auf der Hand. Im Deck wäre es richtig gut, aber ich muss nur auf der Hand sein.
Okay. Also ist das eine Karte, die man auch am Anfang wahrscheinlich behält oder so?
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich, ja. Und es kann auch mit diesem Schneegrollriesen, den es ja seit dem letzten Addon gibt, kann das auch sehr interessant werden, weil der könnte dann auch Sinn machen zu spielen, wenn
Stimmt,
es dieses
ja.
Überladungsdeck tatsächlich gibt, ne?
Ja, stimmt. Das wäre auch dann noch. Also, ich weiß nicht, man wird nicht weiter drüber reden. Das ist ein Riese, der weniger kostet, umso mehr Kristalle man überlädt.
Genau.
Gut, Sascha, dann kommen wir zur nächsten.
Genau, wir kommen zur nächsten legendären Waffe. So der vom Schamanen, die kostet 8 Mana, der Runenspeer, ist eine 3-3er-Waffe. Und nachdem er Held angegriffen hat, entdeckt ihr einen Zauber und wirkt ihn auf ein zufälliges Ziel. Ja, ich finde, ich weiß nicht, was ich von der Waffe halten soll. Sie ist für eine 8-Mana-3-3-Waffe klingt erstmal nicht so stark. Was sie ein bisschen besser macht, ist, würdest du den Zauber nur random entdecken, wäre es meiner Meinung nach verdammt schwach. Da man wieder einen entdeckt, kann man in der Regel schon einen Zauber auswählen, wo man weiß, dass dieses Random Target nicht backfiret sozusagen, also nicht einem selber ins Gesicht schlägt. Ne? Aber ich glaube, es ist eine der schwächeren Waffen, was wir bisher gesehen haben. Also ich weiß nicht.
Ja,
Bin nicht überzeugt von der Waffe.
der Vorteil ist natürlich bei der Karte, dass du das nicht einmal hast, sondern dass du halt dreimal, also du dreimal zuschlägst, hast du halt dreimal den Effekt. Das macht es halt ein bisschen stärker. Das Entdecken ist okay. Ich sehe bis auch den Nachteil des Random. Trotzdem noch, weil besonders du hast auch noch die Auswahl aus allen Karten. Ja, nicht nur die Schamanenkarten, sondern aus allen Karten.
Wobei das ein
Und
Vorteil ist. Für die
ja,
Schamanen beim
aber ich hätte es persönlich mehr als andersrum, weil ich habe das Problem, weil du kannst zum Beispiel keine einzige Buff-Karte spielen, weil das kann einfach nur zu 90% mal einfach aus dem Gefühl einfach das backfiret so oft.
Kann auch auf den Gegner gehen, ja, stimmt.
Und auch ist halt ziemlich schwierig. Also natürlich, wenn du so einen Mind-Control da rausziehst, dann bist du froh, dann schlägst du einmal zu und hast einen Mind-Control.
Oder Bot Removal oder so.
Ja, oder genau, Board Removal, sowas ist sie halt stark. Aber alles, was bufft oder wirklich irgendwas Zufälliges treffen kann, wenn es
Also kannst.
überhaupt Fireball, Pyroblast, alles, das kann halt alles total backfiren auch, natürlich.
Und dafür ist, finde ich, auch 8 Mana dann einfach zu teuer. Also für 6 Mana wäre die, glaube ich, noch okay gewesen, ne? Aber für 8 Mana ist die, ich weiß nicht, dazu ist zu viel Randomness in der Karte, erst, dass die für 8 Mana wirklich gut wäre.
Ja, man darf aber ja auch nicht vergessen, die macht auch 9 Schaden noch, ne?
Ja, aber ein Arcanite Viewer macht auch für 5 Mana 10 Schaden. Darf man auch nicht vergessen. Oder ein
Ja, und vor
Gloomhammer.
allem, wenn du die Turn
Aber
8
die haben.
spielst, ja, machst du halt 3 Schaden und hast mit Pech einen Kackzauber, der nichts macht, ne? Oder dir sogar noch, der sogar noch dir schadet, ne? Weil der Punkt ist, wenn du 3 Zauber entdeckst, die halt wirklich random sind, die auch dich treffen können, ne? Du musst dir einen wählen. Wenn du einmal angegriffen hast, dann kannst du nicht mehr sagen, will ich doch nicht, ne?
Ja,
Wenn die 3000 Kacke sind.
ich sehe es auch so als Notkarte, sowas wie Yogg-Saron oder Deathwing, wo man einfach sagt, ich bin theoretisch eh tot, ich spiele sie einfach mal und entweder sie bringt mich jetzt zurück oder ich habe sowieso verloren, so sehe ich sie, weil dann wird sie bestimmt nicht spielen, wenn man vorne ist, dafür ist dieses Risiko viel zu hoch.
Ja, gut. Nein, aber dann nimmt man die gar nicht mit, weil im Endeffekt muss
Glaube
man
ich.
einfach davon ausgehen, dass man vorne ist. Also sonst spielt man so ein Spiel nicht.
Ja, Yogg-Saron hat eine ganze Weile funktioniert als Magier und Druide. Das waren immer die Top-Decks. Und da hast du auch einfach gesagt, gut, ich spiele mit und wenn ich halt total einfach hier bin, spiele ich Yogg-Saron. Und entweder ich habe dann sowieso verloren oder ich gewinne noch.
Ja, aber Jock war halt schon um 5 Klassen stärker, weil Jock
Ja.
einfach nicht einen random Zauber gemacht hat, sondern 6 bis 10. Und
Aber
zu
du
der
darfst ihn
Zeit.
auswählen.
Ja, stimmt, aber zu der Zeit, wo Jock auch noch gespielt wurde, war es ja auch egal, wenn er selber gestorben ist, dann sind die Zauber weiter gecastet worden. Ne?
Ja,
Das
das
war ja auch die
stimmt
Zeit, wo Jock
natürlich.
stark war. Ne? Jetzt wird der Jock auch kaum noch gespielt, wo er, wenn er selber stirbt, eben nichts mehr macht.
Das
Ich glaube,
stimmt
in
wohl.
Gold wäre die Waffe ganz gut. Gehen wir
Gold?
mal zum.
Sieht sie auf jeden Fall geil aus, sicher in Gold.
Kommen wir zum Schurken. Und normalerweise müssten wir jetzt so ein Trommelwirbel einblenden. Der Schurke bekommt Geheimnisse und zwar direkt 3 Stück. Was haltet ihr davon?
Finde
Klingt
ich
wirklich gut.
auch super, mal eine neue Klasse mit Geheimnissen und der Schurke passt einfach so als hinterhältige Klasse im Grunde dazu.
Okay.
Sie haben ja auch im Stream gesagt, im ersten Card Reveal Stream, ne? haben sie gesagt, es war eigentlich von Anfang an geplant, dem Schurken Geheimnisse zu geben. Haben sie dann aber verworfen, weil der Schurke schon eigene Keywords hatte, mit Combo zum Beispiel. Ne? Deswegen sind sie dann davon weggegangen, dem Schurken sofort Geheimnisse zu geben, weil der eben eh schon seine eigenen Sachen hatte und haben die Geheimnisse eher Mage, Parler und Hunter gegeben.
Genau.
Gut, dann fangen wir mal mit dem ersten Geheimnis an. Also zwei von den drei Geheimnissen sind bisher bekannt. Das erste Geheimnis führt zwei Mana-Kosten übrigens beim Schurken. Heißt plötzlicher Verrat. Wenn ein Diener euren Helden angreift, greift er stattdessen einen seiner Nachbarn an. Ja, das bedeutet also, wenn mein Gegner quasi drei Diener hat und mit dem in der Mitte angreift, dann greift er zufällig einen von den beiden an.
Oder genau, richtig. Es wird halt verdammt schwer, gegen den Schurken deine Diener an Bord richtig zu positionieren.
Ja. Gibt's nicht, der Hunter hat ja nicht so eine ähnliche Karte?
Der hatte Misdirection, also wenn du ihn angreifst, greift er irgendein anderes Ziel an. Das kann aber irgendwas sein.
Das heißt, wenn er dich ins Gesicht angreifen wollte, kann es auch sein, dass er einen deiner Minions angegriffen hat. Oder wenn er einen Taunt-Minion von dir wegräumen wollte, dass er dir trotzdem ins Gesicht geschlagen hat, was wirklich random war, ne? Aber da greift er wirklich einen der gegnerischen Diener an. Das heißt, also da ist die, besser auf jeden Fall, ja.
Ja, ist eine gute.
Ja, die ist auf jeden Fall gut. Also wie er schon Sascha gesagt hat, es ist halt einfach sehr schwer, dann dagegen zu spielen. Also du kannst zum Beispiel gegen Schurken, womit er auch Probleme hat mit Aggro, wenn gegen ihn Aggro gespielt wird, das wird schwierig. Weil du dann wirklich gucken musst, wie positioniere ich meine Leute, dass ich halt die Buffs von meinen eigenen Minions bekomme, aber auch nicht einfach meine eigenen Minions umbringen, wenn es halt mal das Secret ist. Ja. Das wird schwierig. Finde ich auch eine sehr geile Karte. Gefällt mir richtig gut.
Ja, auch richtig stark und auch sehr interessant, weil es eben wieder auch ein... Weil die Leute einfach mehr nachdenken müssen, weil zum Teil kann man jetzt die Matchups, wenn man sie lange gespielt hat, fast Brain AFK runterspielen und weiß, okay, wenn das passiert, gewinne ich, wenn das passiert, verliere ich. Und die Karte, da muss man halt doch ein bisschen mehr nachdenken, ne?
Ja, Positionierung angeht, ja. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Geheimnis.
Genau, das zweite Geheimnis heißt nämlich von der Schippe springen. Wenn ein befreundeter Diener stirbt, kehrt er auf eure Hand zurück und kostet zwei weniger. Ist im Grunde sowas wie dieser Schattenschritt vom Schurken, nur dass er halt zwei Mana kostet und leider, sag ich mal, nicht selber gesteuert werden kann. Aber muss trotzdem sagen, das hat Value, weil ich gerade halt wieder sehe, es hat einmal Value, man kann was Aggressives wie dieses Combo-Deck oder den Queststroke spielen und kriegt noch eine Kopie davon, dass man im Grunde nochmal was spielen kann. Und selbst wenn du jetzt, sag ich mal, wirklich mal Richtung Control-Schurke gehst, kannst du trotzdem sagen, da ist ein Taunt, du tötest meinen Taunt und ich spiele nächste Runde nochmal billiger wieder und dann hast du wieder den Taunt vor dir sitzen. Also ich finde die Karte eigentlich sehr flexibel einsetzbar. Man hat halt nur Probleme da, dass halt der Gegner im Grunde trotzdem drumherum spielen kann, indem er sagt, man muss halt gezielt einsetzen. Man kann ja einfach sagen, ich lebe jetzt ein Board, verstecke zwei Minions hinter dem Taunt und dann macht er mit dem Zauber ein kleines Minion tot.
Ja, der ist auch, glaube ich, mit dem Auctioneer ganz stark, weil gerade im Miracle Rogue hat man ja oft nur den Auctioneer am Feld liegen, ne? Den der Gegner eigentlich immer weghaben will und dann kommt halt im Turn drauf für zwei Mana wieder, ne?
Genau, für zwei Mana weniger wieder, also das ist wirklich...
Auch ein gutes Secret. Wichtig finde ich auch, dass alle drei Secrets irgendwie halbwegs gut sind, weil sonst kann man sich das ja an zwei Fingern ablesen, welches Secret man gespielt hat. Genau. Aber bisher sind die beiden ja spielbar, ne, würde ich sagen.
Ja, man kann auch beide in einem Deck spielen, eigentlich, ne? Das ist ja das Schöne, ne?
Und vor allem das sind gewöhnliche Karten, ne? Schon gut, also.
Ich bin auch schon sehr aufs dritte Secret gespannt, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Ich sehe beide auch immer in jedem Deck. Gute Karten.
Gute Karte, ja. Stimmt. So, dann kommen wir zur nächsten Karte. Ist die letzte Schurkenkarte, die wir heute haben. Ist eine 4-Mana-Karte, ein Diener. Und zwar der Kobold-Illusionist. Ist ein 3-3er-Diener und hat Todesröckel und ruft eine Kopie 1-1 eines Dieners aus eurer Hand herbei.
Todesröckel ruft?
Ja.
Das finde ich nicht sonderlich berauschend. Der Mana 3-3 geht ja gerade noch. Aber in welchem Deck willst du sie wirklich spielen, von denen, die wir im Moment kennen, zumindest, ne? Du kriegst halt einen random 1-1er von deiner Hand, ne?
Ja. Das
Ja,
muss halt
wobei.
wieder eine Karte sein, die einen sehr starken Todesröcheln-Effekt hat, dass du daraus Value ziehst. Aber im Schurken ist es halt sehr schwierig, sehe ich das auch.
Im Schurken sehe ich auch schwierig. Hätten sie die Karte dem Priester gegeben, wäre es geil gewesen, ne?
Ja, Priester, Jäger, eigentlich sehr vielen anderen. Also muss halt irgendwas Gutes mit Todesröcheln haben, sonst macht es halt überhaupt gar keinen Sinn.
Beim Priest hätte ich gesehen, Big Priest, ne? Da ist die Karte halt Gold wert. Wäre sie Gold wert.
Ja, das stimmt natürlich.
Aber im Schurken weiß ich halt nicht. Was will man als 1-1 aufs Feld bekommen beim Schurken, ne? Das ist halt die Frage.
Ja. Nö, weiß ich auch nicht. Es gehört wohl zu den Karten, die ein bisschen schwächer auf der Brust sind, sag ich mal.
Ja.
Ich meine, vielleicht kommen halt auch noch Karten, die die Karte besser machen. Wir kennen ja noch nicht annähernd alle Karten.
Stimmt
Also
natürlich.
10% gerade mal, ne? Aber, ne, nicht 10%, aber ein Drittel. Drittel, ein Viertel, ja, sowas in dem Dreh. Aber ja, vielleicht kommt noch was, das die Karte stärker macht. Im Moment sehe ich sie nicht sehr stark.
Nee, vor allem, weil der Schurke ja auch viele Karten hat mit Combo und so, ne? Also, die ist ja gar nicht
Genau.
drauf ausgelegt, auf diese Todesröcheln-Geschichte.
Ja. Combo löst nicht aus, Battlecry löst nicht aus für die Blume oder sonst was, ne? Ja, also sehe ich nicht das sonderlich stark im Moment.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Hunter, wollte ich gerade sagen. Ich war ganz kurz überlegen, ob ich Jäger sage oder Hunter. Ja, fangen wir an. Zwei Mana ist da die erste Karte, und zwar ist es ein Zauber. Und zwar ist das der Monsterköhler. Ist ein Geheimnis. Wenn ein Feind euren Helden angreift, ruft ihr einen Diener, der 3 kostet, als nächstes Ziel herbei. Das heißt also, wenn ich angegriffen werde, werde ich nicht angegriffen, sondern den Diener, der 3 Mana in meinem Deck kostet, kommt dann aufs Spielfeld und der wird angegriffen.
Nee, es kommt ein random Diener herbei, der 3 Mana kostet. Nicht aus deinem Deck, sondern einfach ein random 3-Mana-Diener. Und der ist dann das neue Ziel des Angriffs.
Ja, was haltet ihr davon?
Ja, ist halt sowas wie, was wir eben schon hatten beim Schurken, oder? Dass dann halt ein anderer Diener angegriffen wird und nicht der Held. Weiß nicht, ich finde solche Karten grundsätzlich nicht verkehrt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt mega gut ist, aber immerhin wird der Held nicht angegriffen. Ne? Und man hat
Ja.
einen extra Diener, der eventuell gut ist. Weiß
Also ist auch vergleichbar, ein bisschen vergleichbar zumindest mit dem Paladin Secret, der den 2-1er herbeiruft, den man dann angreift, ne?
Ja, das hat man doch auch mal gerne gespielt, oder
Hat
nicht?
man gern gespielt und ich sag mal, gegen Aggro ist es sicher verdammt stark, weil wenn man es Turn 2 legt und er greift dann Turn 2 mit seinem, weiß ich nicht, 1er oder 2er-Drop, je nachdem wer angefangen hat, an und läuft halt in 3er-Drop, kann ihn das schon im Tempo ziemlich zurückwerfen. Dann nicht den Schaden hat, sondern sein Diener im Idealfall weg ist und wir noch einen 3er-Drop am Feld haben, der das Ganze vielleicht sogar überlebt, ne?
Ja, ich finde die auch okay. Also, ich meine, es ist ja trotzdem für 2 Mana ein 3-Mana-Diener, den man herbeiruft. Also, es ist trotzdem noch gut vom Value her gesehen. Und wie du schon sagst, gegen Aggro, der sowieso dein Face angreifen will.
Kann aber auch im Aggro spät eine starke Karte sein, ne? Wenn ich halt im Damage Race bin mit meinem Gegner, ich habe halt viele kleine Diener an Bord und er hat halt einen großen, mit dem er mich die ganze Zeit schlägt, dann kann ich mir damit einen Zug kaufen, um vielleicht auch noch zu gewinnen, indem ich den spiele und halt die 8, 7, 8, 9 Schaden von seinem dicken Diener nicht nehme, einen Zugang, ne?
Das
Selbst wenn der
stimmt
3-3er dann
natürlich.
direkt weg ist. Also kann auch im Late Game eine coole Karte sein, um einfach noch einen Zug zu überleben und den Sack zuzumachen.
Ja, das stimmt natürlich.
Also solide Karte, würde ich sagen.
Ja.
Würde ich auch so sagen, ja.
Gut, dann sind wir jetzt schon bei 6 Mana. Und
Aber ganz
zwar.
kurz noch eben,
Oh.
bitte. Sorry, dass ich dich da unterbreche. Aber
Ja.
warum ist diese Karte zum Beispiel selten? Und Schurkenkarten zum Beispiel sind nur gewöhnlich.
Das ist einfach so von. Ja, wenn du darüber philosophierst, könntest du auch fragen, warum manche epische Karten von Blizzard, die einfach sehr schlecht sind, keine Common-Karten sind. Also
Ja,
das
ich meine ja,
ist.
weil beides Geheimnisse sind und
Das
ja,
hast du
sind.
aber auch bei anderen Magiern auch ein Common, ein rares, ein
Ja.
episches Geheimnis. Also da würde ich jetzt nicht so irgendwas reininterpretieren.
Ja, dann. Ja, ich glaube, die würden das manchmal.
Ja, das habe ich auch manchmal das Gefühl, wenn ich sag mal einfach mal aus, führen uns dieser Wieseltunder, das ein 1-1er ist, episch ist und einfach nur ins Deck deines Gegners geht. Naja,
wenn man nicht
da kann man auch fragen, warum ist die jetzt episch?
Die würde man auch spielen, wenn sie gewöhnlich wäre, also.
Ja. Ja, das ist einfach nur dann so, das ist manchmal wirklich, gibt schon fast schon recht, dass manchmal ein bisschen willkürlich ist.
Manche Sachen muss man sagen, vielleicht, manchmal kann ich mir vorstellen, wissen die auch schon, dass in der nächsten Erweiterung, weil die haben ja die nächste Erweiterung jetzt wahrscheinlich schon fertig, will ich nicht sagen, aber sind mit der nächsten Erweiterung wahrscheinlich schon ein gutes Stück in der Produktion oder in der Entwicklung, ne?
Ja.
Dass die einfach sagen, okay, um nicht mit der nächsten Erweiterung das Problem zu haben, dass wir dann Karten nerven müssen oder sonst irgendwas, geben wir ihnen halt, weiß nicht, jetzt schon eine höhere Rarität oder so, ne?
Ja.
Kann sein. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Wobei das auch nicht immer funktioniert. Eben dieser 1-1er, der ins Deck des Gegners geht, ist das beste Beispiel. Ich glaube, der einzig sinnvolle Effekt damit war irgendwann mal in irgendeinem Abenteuer und das war's, ne?
Ja.
Weil sie auch gesagt haben, sie machen nicht nur Karten für den Standardmodus, sondern halt auch für Arena und
ja,
für so Abenteuer.
Das ja, ist natürlich aber auch noch ein Punkt. Arena-Balancing ist, glaube ich, kein so kleiner Punkt, was das betrifft, weil es ist nun mal so, dass man seltene Karten nicht so oft bekommt in Arena wie gewöhnlich. Also das kann schon auch noch mitspielen, das stimmt schon.
Na gut, lass das einfach mal weitermachen.
Ja. Gut, sind wir bei 6 Mana. Sickernder Schleimding, ein 5-4er mit dem Kampfschrei, erhält das Todesröscheln eines zufälligen Dieners in eurem Deck. Deckt man natürlich gleich wieder an Savannah Highmane, die 6 Mana-Karte, die ein 6-5er ist und noch 2 Hyänen herbeiruft. Dadurch hat man natürlich, sage ich mal, wenn man dann nochmal 2 spielt, hat man nochmal 2 Highmains, die halt an sich ein bisschen schwächer sind, aber denselben Effekt haben. Ich finde die nicht schlecht. Ich finde die auch gerade dadurch nicht schlecht, weil es halt viele Karten gibt, die beim Hunter auch Todesröscheln auslösen können. Ich denke schon, die wird ihren Platz finden, wenn Hunter halt in Midrange Richtung Control geht.
Was ja immer noch gibt. Ja, selten aber doch. Aber das größte Manko der Karte ist halt, dass sie kein Wildtier ist.
Ja.
Ich finde die auch gut. Also Wildtier hin oder Wildtier her.
Ich finde sie okay. Ich würde sie richtig gut finden, wenn sie ein Wildtier wäre. Das wollte ich damit sagen.
Ja.
Und golden wäre, ne?
Und wenn sie gold wäre, wäre sie richtig, richtig gut.
Gut, dann lass doch mal zur nächsten Karte gehen.
Genau. Sind wir bei der 7-Mana-Karte vom Jäger. Und zwar, die Wände kommen näher. Ist ein 7-Mana-Zauber und sagt, vernichtet die feindlichen Diener, die sich ganz links und rechts befinden. Das heißt, die beiden äußersten Diener, rechts und links, werden zerstört für 7 Mana. Ja, ist gegen ein Agro-Deck wahrscheinlich jetzt nicht so stark für 7 Mana. Gegen Midrange oder Control kann das aber verdammt stark sein. Weil wenn er nur 2 Diener auf dem Board hat, macht er sich halt einfach beide weg.
Und das ist auch wieder eine Karte, wenn man mehr als 2 Diener hat, dann muss man gegen den Hunter wieder überlegen, wie positioniere ich
auf die Position. Ja, das ja. Stimmt, genau.
Sind die auch gut. Was mir halt dran gefällt, weil der Hunter hatte trotzdem immer Probleme, dass er halt nicht so viel, also was hast denn, du hast einen Deadly Shot und du hast einen Hunter's Mark, wofür du noch eine zweite Karte brauchst, um
wirklich zu move.
Und hier kannst du halt 2 Diener halt wegnehmen, ohne irgendwas zusätzlich zu machen oder 2 Karten zu spielen, um das zu removen. Da finde ich die gut, weil das halt jetzt wieder mal in die Richtung drückt, dass Hunter jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit aggro ist und einfach jetzt mal Tools bekommt. Ja, ich kann jetzt auch mal mit Range und Control wieder spielen und dass mein Gegner einfach mit Karten, die halt viel weniger kosten, meinen ganzen Plan kaputt macht, weil ich da einfach 3 Karten oder so reinschmeißen muss, um denselben Effekt zu erzielen.
Stimmt schon. Ja, also wenn es einen Midrange oder Control Hunter geben sollte, ist das eine verdammt starke Karte. Ich glaube auch, sie wollen mit dem Hunter ein bisschen weg von dem nur Aggro, ne? Hat man ja so ein bisschen das Gefühl, ne? Weil selbst das, was wir jetzt als Midrange Hunter bezeichnen, ist in Wahrheit Aggro mit einem Deathlord drinnen.
Ja.
Ja. Also ja, die Karte wird, ich denke auch, die wird ihren Platz auch haben irgendwo.
Ja, die ist stark. Also wie gesagt, auch auch mit der neuen Hunter Legendary, die wir als nächstes vorstellen, die geht ja auch dann schon ein bisschen mehr in Richtung mit Range Control und ich glaube, dass da noch ein paar weitere Karten kommen werden, die das unterstützen, dass man das spielen kann.
Na gut, so. Dann werden wir mal die nächste legendäre Karte direkt nehmen, die du gerade schon angesprochen hast. Für 8 Mana ist es ein 6-6er und die heißt Katrina Winterleuchten. Das ist richtig?
Winterleuchten? Ja. Katharina Winterleuchten, passend zu Weihnachten, ne?
Okay, naja. Gut, Kampfschrei und Todesröcheln rekrutiert ein Wildtier. Ja, ich würde sagen, also rekrutiert ist es ja immer aus dem Deck, ne?
Ja.
Ja, dann gib mir die legendäre Karte, würde ich sagen. Die ist schon ganz gut. Man muss halt immer sehen, Todesröcheln, also das würde ja wieder in das Todesröcheln-Thema passen. Dass man halt nicht zu viele Diener mit Kampfschrei mitnimmt, sondern halt den einen oder anderen Todesröcheln-Diener mehr. Und dann passt hier auch ganz gut da rein, denke ich.
Oder also wieder das klassische Target, Highman, ne?
Ja, Highman, King Crush heißt, kannst du spielen.
King Crush kannst du spielen. Wie heißt, war nicht der Sexima, der ein Wildtier, Bergauf, der gestorben ist, selber auch ein Wildtier von Ritter des Frostthrons?
Nein, der war kein Wildtier.
War kein Wildtier? Also, okay. Weil der wäre halt auch noch sehr stark gewesen sonst.
Ja,
ja. Man muss halt sein Deck anpassen, man kann nicht so klassisch die ganzen guten Wildtiere, die wenig kosten, die man jetzt hat, reinschmeißen, weil dann ist der Effekt halt überschaubar gut. Ne? Man muss schon sein Deck ein bisschen anpassen, dass alles, was da rauskommt, dann noch irgendwie Value hat, weil man will jetzt keine Alicat damit ziehen.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, es geht eben wieder mehr in die Richtung mit Range Control, Early Game eher ein bisschen mehr probieren, das Board unter Kontrolle zu halten und im Late Game mit dicken Dienern was zu machen. Klassischer Kontrollplan halt.
Das unterstützt das auch. Der Jäger hat zwar coole viele Todesröcheln-Karten, aber welche mir jetzt so spontan einfällt, ist zum Beispiel die 7-Mana-Karte. Größer, was weiß ich, Bogenschütze oder so. 7-Mana, 6-7. Todesröcheln ruft ein zufällig befreundetes Wildtier herbei, das in diesem Spiel gestorben ist.
Ja,
wenn man diese Karte damit herzieht, ist doch.
Also ja, aber den habe ich gemeint,
das ist kein Wildtier. Wildtier.
Das war das, was ich gerade gefragt habe. Das war ich mir nicht sicher.
Das ist kein Wildtier.
Deswegen, wenn das ein Wildtier wäre, wäre es verdammt stark.
Der ist eigentlich Grunde King Crush, ist einfach eine Highwing. Dieser infizierte Wolf ist auch noch gut, ist trotzdem eine 4-Mana-Karte, die du einfach nur dazu herbeirufst. Ist jetzt ist nur ein Brust Ultra, aber alles noch okay.
Indem er den 1-2-1-1 am Ende spinnen.
Genau. Sowas kann man halt alles dann drauf spielen und von daher, ich finde auch, die wird ihren Platz finden. Wie gesagt, wenn man mehr Richtung Control mit dem Hunter geht, hat man auch weniger die Alley-Cat und sowas ja dann drinne.
Ja, ich meine, es ist auch ein befallener Wolf oder ein Haibär im Prinzip noch okay, wenn man es damit zieht, ne?
Ja. Lichtköter.
Ist auch ein Wildtier, stimmt, ja?
Stimmt, ja.
Man darf die neutralen Wildtiere nicht vergessen, die muss man da auch mit dran rechnen. Vollkommen richtig.
Ja.
Also viele neutrale Wildtiere gibt es, glaube ich, gar
nicht. Oh, naja, also so ein Schlingendorn-Tiger zum Beispiel oder... Ja, also es gibt schon ein paar. Man kann damit auch einfach eine Hydra aus dem Deck ziehen, ne?
Ja.
Na, die Bittertide Hydra, die 5 Mana 8-8er, die immer, wenn sie Schaden erleidet, dir 3 Schaden macht.
So, ja, die kann man da auch, wenn man sie hat.
Wenn man sie mitnimmt, kann man die auch ziehen, genau. Ja, man kann.
Muss man mal gucken, was.
Man könnte Scylla rausziehen damit, ne?
Ja, wenn man weit spielt,
kann man das machen. Wenn man weit spielt, kann man das machen.
Ne? Ja, also es gibt schon viele Karten, die sagen, wenn man wirklich, man muss Control gehen, man darf nicht mehr Aggro gehen und dann ist die schon ziemlich Nonplusultra, was die macht. Weil man macht sie ja zweimal, muss man noch bedenken.
Ja, es macht auch dann vielleicht Sinn, so Sachen wie den riesigen Sandwurm zum Beispiel zu spielen, ne?
Ja. Auch schon dran gedacht.
Ja, oder auch den 9-Mana 6-10 Taunter. Ich meine, gerade Hunter hat ja auch das Problem, dass er keine wirklich dicken Taunter fürs Late Game hat. Die könnte man dann auch spielen, ne? Das, dieses Mammut.
Ja.
Ja. Gut. Also, ist eine gute Karte auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Da kann man sich drauf einigen.
Die hat den legendären Status verdient.
Jo.
Ja.
Definitiv. Komm, und es ist scheinbar die Tochter von Dingens, ne?
Sylvanas,
ja, genau. Sieht fast so aus, ne? Eine jüngere Version von ihr auf dem Bild.
Ja, da könnten wir zu viel backfeuern, was da falsch ist.
Ja, definitiv. Also lore-mäßig ist es sicher nicht korrekt.
Ja.
Gut, dann kommen wir zum Krieger.
Ja.
Ja.
Björnisson.
Genau, bin ich dran, glaube ich, ja. Zu einer 6-Mana-Karte gleich, und zwar Gruppensucher, ein Zauber. Rekrutiert ein Diener. Ich muss sagen, ich habe sie gesehen und dachte mir, das, weil Problem ist daran wieder, das ist im Grunde nur in dem Control war ja gut, und du musst halt für 6 Mana mindestens ein 6 Mana Minion ziehen, damit das auch gut ist. Das heißt, du musst, also du willst ja eigentlich sogar mehr, ich sag mal, dein Ziel wäre wahrscheinlich so ein 8 Mana Minion für 6 Mana aus deinem Deck ziehen, weil du musst auch bedenken, dass du meistens den Kampfschrei nicht bekommst. Und da finde ich es halt ein bisschen blöd, weil du selbst im Control, sag ich mal, spielst noch so wie Armor Smith und solche kleinen Minions oder der Akolyt,
Genau.
der Karten zieht. Und das willst du ja damit nicht ziehen, aber das sind trotzdem Karten, die du im Grunde brauchst in deinem Deck. Da finde ich die halt, ich finde sie in Priester sehr interessant, weil Priester auch mal mit ohne solche Karten hinzukommt, aber im Warrior, weiß ich nicht, finde ich ziemlich schlecht in meinen Augen.
Ja, weil du eben auf die alle Minions auch im Control Warrior nicht verzichten kannst, das war auch das, was ich mir gedacht habe.
Ja. Fertig ist die Karte, würde ich sagen.
Ja, das, da gibt
Kein
es ja nicht viel
Zauber.
zu sagen.
Starten wir mit der 7-Mana.
Bin ich verwirrt, wer ist dran?
Du.
Du.
Ich, okay. Dann sind wir bei der 7-Mana-Karte, und zwar geringes Zauber-Mithril, ist der Halsschmuck des Kriegers sozusagen. Ruft einen Mithril-Golem 5-5 herbei und hat Aufwertung eine Waffe anlegen. Ja, also für 7-Mana ein 5-5er ist nicht so stark. Für 7-Mana 2-5-5er ist aber schon ziemlich stark. Ja, und wenn man es wirklich schafft, dass man 3-5-5er für 7-Mana bekommt, ist das halt ultra, ne?
Ja.
Also ist für ein Control Worry ein richtig gutes Tool, weil der ja auch eine gewisse Anzahl an Waffen spielt. Auch gerade, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, die 2-2er-Waffe, die immer einen Wirbelwind macht, wenn sie ins Spiel kommt, wenn sie stirbt.
Ja.
Wie heißt die?
Ich weiß ja nicht mehr, wie sie
Also
heißt.
ihr wisst, was ich meine. Und weil der Krieger mittlerweile, so er jetzt noch gespielt wird, also nicht viel der Fall ist, auch mit dem Waffentutor spielt, dass sich 2 Waffen aus dem Deck zieht. Ne?
Aber ich finde, die kann man auch gut im Makro-Deck spielen, oder nicht?
Ah, ich, wenn du wirklich pures Aggro bist, also Pirate Warrior will Turn 7 schon gewonnen haben.
Ja. Also ich sehe auch, man kann sie bestimmt im Aggro spielen. Das ist halt wieder so eine Notfallkarte aller Deathwing und so, wenn du sagst, ich habe jetzt in dem Punkt nicht gewonnen und das ist jetzt einfach
Wenn
eine
das Spiel
Karte, die
länger
kann mir
geht,
noch
habe ich sie,
gewinnen.
ja. Okay,
Ja.
stimmt schon. Aber
Also.
Designed ist sie, glaube ich, eher fürs Control.
Ja.
Oder Mid-Range. Geht auch noch.
Gibt es Midrange Warriors? Also.
Ja, es gab ein paar, also
Ja,
so.
zu Zeiten von Grim Patron vielleicht.
Ja, genau.
Ja, stimmt, da wäre gut im Wald, könnte man ja jetzt so ansprechen. Im Wald wäre es bestimmt wieder gar nicht mal so verkehrt im Midrange.
Ich glaube auch, dass es eine starke Arena-Karte ist.
Oh ja.
Ja, gehen wir zum Paladin, würde ich sagen. Auch meine Stimme ist erhöht. Ja, jetzt fangen wir mit der 2-Mana-Karte an. Die hat 1-1, also ein Angriff, ein Leben. Todesröcheln, also erstmal, wie die heißt. Staubwindkehrmeister, ne, Kerkerameister. Todesröcheln, erhaltet 3 Rekruten der silbernen Hand auf die Hand. Also sind das diese 1-1er für 1-1?
Yes,
Ja.
genau.
Ja.
Okay, was haltet ihr davon? Also, wenn es eine Karte gibt, die. Ja.
Also als Standalone ist sie kacke.
Ja.
Mit Mechaniken, die die Rekruten der silbernen Hand stärker machen, kann sie okay sein.
Ja, wollen wir mal eben direkt den 5er Zauber nehmen,
Wir
der
können den
neu ist?
5er Zauber gleich nehmen, überspringen wir den dazwischen erstmal, genau.
Jetzt mache ich Stufenaufstieg. Und zwar sagt der Stufenaufstieg kostet 5 Mana. Verleiht euren Rekruten oder der silbernen Hand 2 plus 2 und Spott. Naja, gut, und wenn du das dann in Runde 8 spielst als Combo oder so, also die 3 Diener und dir dann die Karte. Oder
Dann ist
ja, man legt
es.
die in Runde davor.
Also,
Also.
ich glaube, der Stufenaufstieg an sich ist schon dann gut, wenn du 2 bis 3 Rekruten buffen kannst damit, ne? Einer ist zu wenig, ab 2 ist es okay, ab 3 ist es, glaube ich, gut.
Ja.
Und alles, was über 3 ist, wird dann sowieso absurd.
Ja, also man will die schon weghaben, werden die auch die Rekruten, die 1-1er.
Das ist es eben, gerade wenn es diese Mechanik jetzt gibt, ist man auch wieder gezwungen, die 1-1er, die man sonst einfach ignoriert hat, weil man sich gedacht hat, ja, pff, okay, 1-1er, dass man die jetzt wegmacht. Das ist halt wieder so, wie zu der Zeit, wo Quartermaster gespielt wurde. Ne? Da musste man halt auch alle Rekruten wegmachen und darauf jetzt wieder hinauslaufen, wenn der Stufenaufstieg gespielt wird.
Ja, ich habe da auch dran gedacht. Ich denke, die wird besonders im Wald glänzen, weil du da halt noch den Rekruten hast. Du hast dieses Master for Battle, wo du drei herbeirufst. Du hast dieses Stegodon, was wir jetzt ja noch haben, aus Unguro-Krater. Also ich sehe es auch, ist halt momentan vielleicht schwierig, weil du jetzt nicht mehr so viele Karten hast, die Rekruten herbeirufen und verstärken. Aber ich finde sie noch gut und im Wald ist sie wahrscheinlich bombastisch gut.
Und man muss ja sagen, ich meine, wir kennen jetzt drei Paladin-Karten und zwei davon haben schon Mechaniken mit Rekruten. Da wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommen, ne?
Genau.
Apropos mehr kommen, gehen wir doch mal zum nächsten.
Gut, das ist der unidentifizierte Hammer für 3 Mana. Ist eine 2-2-Waffe und erhält auf der Hand ein Bonus-Effekt. Das ist auch wieder eine neue Mechanik, und zwar das Wort unidentifiziert. Davon gibt es auch momentan 2 veröffentlichte, glaube ich. Und die haben auch gesagt, da kommen noch mehr dazu. Das sind einfach Karten, unidentifiziert bedeutet, wenn ihr sie auf die Hand habt, bekommen die einen speziellen Effekt. Zum Beispiel hier kann das einmal, gibt es leider momentan nur die englischen Versionen, die deutschen wurden da noch nicht geleakt. Der Purifier Maul, der gibt den ganzen Minions auf dem Feld Divine Shield. Dann den Sacred Maul, der gibt allen Minions von dir Taunt. Dann den Champions Maul, der ruft halt 2 solche Rekruten herbei, die wir gerade hatten. Und der Blast Maul, der allen +1 Angriff gibt. Muss ich auch sagen, finde ich interessant. Es gibt auch, sage ich mal, gerade Taunt und Divine Shield ist immer gut, wenn man das bekommt. Das ist unsituativ. Silverhand Recruits ist halt sehr gut, wenn man so ein Deck spielt. Und Attacke ist halt auch eigentlich immer gut. Also da muss man auch nicht mal Aggro spielen. Also muss ich auch sagen, alle 4 Hammer haben sogar mal, sag ich mal, Value, egal was passiert.
Eine gute Aggro mit Range Waffe, ne?
Ja. Damit ich das eben richtig verstehe, also du packst den unidentifizierten Hammer in dein Deck. Und sobald du sie ziehst, bekommt die den Effekt, den du gerade vorgelesen hast, einen von den 4.
Genau, du kannst nicht auswählen, das ist einfach total random. Der kriegt einen von den Effekt, aber der wechselt nicht, sondern wenn du gezogen hast, behält er den einfach.
Okay, das ist ja gar nicht so schlecht, oder?
Ja. Okay. Ich finde die Karte ganz gut. Und jeder, der Diablo spielt, weiß auch, wie das mit unidentifizierten Items ist, ne? Können gut sein, müssen aber nicht.
Ja.
Kommen wir zum Hexer.
Ja, zum Hexenmeister, genau. Da haben wir auch bisher nur eine bekannte Karte, und zwar gleich die Legendary, eine 6-Mana-Karte. Erst die Jüngerin Rin, ist ein 3-6er-Diener mit Spott und Todesröcheln, erhaltet das erste Siegel auf die Hand. Und da würde ich euch jetzt, wenn ihr den Podcast nicht unterwegs hört, anhört, empfehlen, geht auf die Seite und guckt euch an, weil da kommen jetzt viele Karten, passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Kann man leichter nachvollziehen, wenn man sich's anguckt, guckt euch auf der Seite an. Genau. Wollte ich gerade sagen. Das erste Siegel ist ein 5-Mana-Zauber. Das sagt, ruft einen 2-2er-Demon herbei und bekommt das zweite Siegel auf die Hand. Das zweite Siegel ist wieder ein 5-Mana-Zauber, ruft einen 3-3er-Demon herbei und man bekommt das dritte Siegel auf die Hand. Das dritte Siegel ist wieder ein 5-Mana-Zauber, ruft einen 4-4er-Demon herbei und man bekommt das vierte Siegel auf die Hand. Und das vierte Siegel ist auch wieder ein 5-Mana-Zauber, ruft einen 5-5-Dämon herbei und man bekommt das finale Siegel auf die Hand. Das finale Siegel ruft uns für 5 Mana einen 6-6er-Dämon herbei und man bekommt, wie heißt der? Asira de Devura.
Der Verschlingerer.
Der Verschlingerer wahrscheinlich. Genau, ist eine 10-Mana-Minion 10-10 und hat Battlecry, zerstört das Deck des Gegners.
Genau, wie wahrscheinlich ist denn das, dass man bis dahin kommt?
Ohne Ramp sehr unwahrscheinlich.
Das ist halt wieder so eine, ich meine, das ist so eine Mechanik, wenn du das durchkriegst, hast du wahrscheinlich gewonnen. Also geht man sehr stark davon aus, dass du dann gewinnst, weil der Gegner auch Schaden kriegt und das alles. Die Sache ist halt die, du opferst halt immer jeden Zug 5 Mana. Gerade am Anfang sehe ich es halt schwierig, weil am Anfang kriegst du ja nur die 2 und 3er. Aber wenn du zum Beispiel dann bei 10 Mana bist und dann den 4-4er und den 5-5er, hast du trotzdem für 10 Mana 9-9 aufs Board bekommen. Was sag ich mal, jetzt nicht schlecht das ist, aber ich sehe halt gerade am Anfang das Problem, weil die Karte an sich ja nicht stark ist mit 3-6.
Weil du das sonst nicht viel machst in den Zügen, wo du die Siegel spielst, ne?
Genau, du kannst höchstens, was ich da sehe, da musst du aber wirklich gut dorthin spielen. Das ist dann so, ich weiß nicht, wie heißt die auf Deutsch, Corrupting Mist, weiß ich, was heißt die auf Englisch, wo das ganze Board
Verderbt
infiziert wird
wird.
und nichts und stirbt.
Ja.
Damit könnte man dann halt zum Beispiel umgehen, sagen, ich spiele jetzt ein Siegel und dann mache ich gleich, dass das Board danach platt ist, dass mein Gegner eigentlich erstmal was Neues spielen muss. Dann mache ich das nochmal und dann kann ich halt langsam mit diesen 4-4er und 5-5er wirklich auch was anfangen, sage ich mal, dass ich auch wirklich dann gegentraden, was mein Gegner macht. Also es kann funktionieren, aber man muss halt wirklich da gut hinkommen zu dem Punkt und dann auch das sehr gut ausführen, dass man halt da nicht einfach überrannt wird in dem Moment.
Also ich glaube auch, wenn man bis zum letzten Schritt kommt, wo man das Deck des Gegners zerstört, zum 10-10er Minion, wenn man bis dahin ungefährdet oder relativ ungefährdet bekommt, hat man das Board eh unter Kontrolle, dann ist es eher so eine Win-More-Karte, ne?
Ja, dann findest du einfach, dass dein Gegner zurückkommen kann im Grunde.
Ja, das ist das Einzige, was du verhinderst damit, das stimmt.
Aber ich finde, die kann man wahrscheinlich ganz gut in so einem Tempo-Deck spielen, oder nicht? Also jetzt nicht unbedingt so mega Aggro-Rush, sondern halt einfach nur im Tempo-Deck mit vielen kleinen Dienern oder im Zoo. Weil da hast du ja tatsächlich auch die Wahl, also vielleicht nicht in der fünften Runde, vielleicht nicht in der sechsten, aber du hast ja spätestens in der siebten Runde auch noch einen Zweier-Diener nebenher spielen.
Ja, das Problem mit Tempo sehe ich halt, dass du im Tempo nicht so Removal spielst und auf die wirst du, wie gesagt, in den ersten Runden von den Siegeln angewiesen sein, weil 5 Mana an 2-2er und 5 Mana an 3-3er,
Macht halt nichts.
das macht nichts. Wenn jetzt, ich sag mal gut, selbst wenn du ein 3-3er und 4-4er kannst du noch ein bisschen was anfangen für 10 Mana, aber danach wird es halt immer schwierig, also am Anfang ist es halt ziemlich schwierig.
Also erste 2-2er in Runde 7 mag ja noch ein bisschen beschützt sein vom 3-6er von Rin selber, ne? Weil ja auch
Vielleicht.
ein 3-6 Taunter ist, ist vielleicht noch beschützt, ne? Aber danach halt nicht mehr. Also wenn, kann man es vielleicht im Control spielen, wo man, weiß nicht, den 2-2er spielt, dann tötet der Gegner Rin und den 2-2er und man kann im nächsten Zug, weiß ich nicht, den 3-3er und den Removal nachspielen, dass man, weil dann ist man ja doch schon Turn 8, muss man ja sein. Vorher kann man es ja nicht spielen, das zweite Siegel, ne? Weil Rin ja selber erst Turn 6 kommen kann.
Ja.
Dass man es mit Removal dazu vielleicht bis zur letzten Karte quasi rauszögern kann, bis man halt den 10-10er spielt und dann halt,
Wo du
ja.
gesagt hast, die ist geschützt, das ist aber leider ein Problem, weil das erste Siegel bekommst du mit dem Todesröcheln. Das ist ja kein
Achso, ja,
Battlecry.
das ist ein Todesröcheln, das auch noch stimmt, dann ist es nicht
Ja, also
geschützt.
die sind ja nicht mal geschützt,
Ja,
sondern wenn
stimmt
die
dann.
weg
Ja,
ist.
stimmt, das ist ein Todesröcheln, kein
Aber das.
Battlecry.
Aber das ist ja. Also, angenommen, man spielt die in Runde 6, ja. Okay, der Todesröcheln wird eventuell ausgelöst in Runde 7, ja. Das heißt, man hat mit 7 Mana quasi das erste Siegel.
Ja, kann man noch irgendein Zwei-Mana-Spell oder einen
Genau.
Zwei-Mana-Diener hinten nachspielen, ja.
Ich
Oder
finde es
halt,
immer.
oder eine Karte ziehen. Das ist halt, glaube ich, auch darauf ausgelegt, wenn ich nichts anderes habe, spiele ich halt das Siegel und ziehe eine Karte, ne?
Ich will das
Oder
nochmal
ziehe eine
eben
Karte natürlich.
durchgehen. Also in 7, für 7 Mana spielst du das erste Siegel. Dann spielst du das nächste Siegel mit 8.
Dann mit
Dann mit der
neun.
9.
Und dann kannst du
Und
zwei
das,
mit 10
genau.
spielen.
Hier hat dann das Finale, kannst du für 10 spielen.
Nee, also. Also du
Nee.
brauchst quasi nur 4 Turns danach. Um.
Also 5, wenn du den Minion dann auch noch ausspielen willst. Ne?
Genau. Schon machbar dann auch irgendwie, oder?
Ja, wenn man, wenn der Gegner nicht auf purem Aggro ist und dich überläuft in der Zeit, dann ist es machbar.
Ja. Du musst aber bedenken, dein Gegner ist ja auch in dem Moment bei 7, macht man also, wenn es welchen Control-Deck ist, ist auch jetzt nicht unwahrscheinlich, dass der langsam anfängt, seinen Plan rauszulassen. Das ist halt nur das Gegenteil, weil du musst dann auch dann aufpassen, dass du nicht vom Control-Deck einfach dann mal ausgemerzt wirst.
Also ich sag mal so, gegen schnelle Decks ist das Kacke, aber wenn du jetzt gegen ein langsames Deck spielst oder sowas, dann ist es schon
Dann kann
gegen
es funktionieren.
schnelle Decks muss man halt gucken, wenn ich Turn 8 ein Siegel plus drei Schaden auf alles spiele, kann das halt auch schon gut sein. Ne?
Ja,
Ja,
das
ich störe
stimmt
meinen
auch.
eigenen Diener, aber ich ziehe halt trotzdem sein Board damit dann auch, wenn er nur auf Aggro ist, ne? In der Regel. Also es kann funktionieren, man muss es sich dann der Praxis angucken und da es ja die einzig bekannte Hexenmeisterkarte ist, muss man auch gucken, ob es vielleicht noch Karten gibt, die das Ganze auch ein bisschen supporten. Ne?
Ja, das stimmt natürlich.
Weg vom Hexer hin zum Mage.
Ja,
Zwei
eben.
Mana, 2-2. Rabenvertrauter ist ein, ja, eine Mage-Karte. Kampfschrei deckt einen Zauber aus jedem Deck auf, zieht euren, wenn er mehr kostet. Ja, so, das, dieses, wie hieß es noch?
Justice.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, dafür ist der Diener halt einfach auch nicht, er ist ein Wildtier, aber dafür ist er halt einfach nicht gut genug, oder?
Ja, und vor allem, was macht der Mage mit dem Wildtier? Ne? Das ist das erste Wildtier, das der Magier, glaube ich, bekommen hat, oder? Täusche ich mich da? Gab es schon ein Magier-Wildtier?
Gute Frage, ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht, das ist das erste Magier-Wildtier, soweit ich weiß. Also, dass es ein Wildtier ist, hat
null Impact.
Gar keinen Impact, genau. Ja, also wenn man nur große Zauber spielt, mag das ganz okay sein, aber ich meine, da jeder Magier eigentlich mit Frostbolt und Fireball und so spielt, ne, weiß ich halt nicht.
Ja, ich
weiß auch. Stark vielleicht gegen Agro-Decks, weil Agro halt grundsätzlich sehr wenig Zauber spielt, ne?
Das wollte ich auch gerade sagen, dass ich auch die einzige Vorsehe, wenn du jetzt gegen den Pirate Warrior, Quest Rogue und alles andere, was Akku selbst ein Druid, der halt nur Akku geht, die haben dann auch nicht so hohe Zauber, dann kannst du vielleicht dagegen sagen, gut, das ist für zwei Mana und 2/2, der mir eine Karte zieht.
Karte ziehen kann, nämlich, ja. Ich meine, 2 Mana, 2/2 ist ja auch als Early Drop ganz okay, ne? Wobei er halt im 2er-Slot
bessere Sachen
sehr gibt. Viel starke Gegner hat mit Glyphe und Krone, also
ja.
Ich hoffe, der da seinen Platz finden wird.
Zauberlehrling.
Wäre ein Elemental, wäre es wieder was anderes.
Ja, aber dann wäre es eine ganz andere Geschichte.
Aber es wird hier
Pyros.
Ja. Deswegen. Ja, also ja, es ist halt auch nur eine gewöhnliche Karte und dementsprechend stark ist sie halt auch. Ne? In der Arena kann das ganz okay sein, weil da will man ja viele Zweier-Drops haben. Und da nimmt man halt einen 2-Mana-2-2er und mit Glück kriegt man noch einen Zauber dazu. Also in der Arena vielleicht.
Zur Waffe. Ja, das ist Alunev und eine 6-Mana-Waffe, die 0-3 ist. Und der Effekt zieht am Ende eures Zuges 3 Karten. Das ist natürlich eine Karte, die dich selber sehr nah an die Fatigue-Mechanik ranbringt, weil es ja wirklich jeden Zug dir einfach 3 Karten zieht, nicht bis du 3 Karten hast, sondern einfach 3 Karten. Ist natürlich, wo ich wieder die Stärke sehe, es ist halt in One-Shot-Decks gut, weil du dich vielleicht am Anfang erstmal rumperkst zu überleben und dann am Ende sowieso einfach nur darauf willst, ich will jetzt meine Combo haben, dass ich den Gegner halt zerstören kann. Und da musst du halt dann wirklich viele Karten ziehen, dass du wirklich zu dem Punkt kommst, jetzt habe ich wirklich alle Karten, die ich brauche. Der Nachteil ist natürlich, wenn du erstmal nur Mist ziehst und dann vielleicht erstmal deine Karten nicht loswirst, verbrennst du all deine Karten, die du danach ziehst. Weil du ziehst ja dann im Grunde 4 Karten, weil du ziehst ja deine 3 am Ende des Zuges und am nächsten Zug ziehst du ja gleich wieder eine Karte. Das ist jetzt... Also ich glaube, das ist sogar too much. Ich hätte gedacht, 2 wäre okay gewesen, weil ich finde, damit mildt man sich sehr, sehr schnell.
Ich finde, so ein Tempo-Deck...
Ich wollte auch sagen, Tempo-Mage ist das, glaube ich, eine absolut starke Karte. Ne? Weil du halt einfach jede Runde den Refill hast, ne? Immer. Ja.
Geht ja auch also nicht weg, ja, die Karte. Die Waffe, die ist angelegt und der Gegner muss die kaputt machen.
Genau.
Ja nicht nur 3 Runden.
Gut, das kann halt ein Vorteil und ein Nachteil sein, ne? Das stimmt schon. Wenn man dann halt irgendwann nah ins Fatigue geht, ist es halt ein Nachteil, wenn man immer 3 zieht.
4 im Grunde.
Aber, also 4, genau. Aber, ja, ich glaube, im Tempo-Mage ist das verdammt viel Value. Ich meine, einfach jede Runde 4 Karten statt einer Karte zu haben. Wie oft passiert es denn, dass man seinen Card-Draw nicht gezogen hat im Mage und dann halt im Top-Deck-Modus ist? Das passiert schon ab und an mal, gerade im Tempo-Mage. Ja, da ist es dann halt schon sehr, sehr stark, weil, ja. Und es kann ja durchaus sein, dass es auch so Elemental-Mage geben wird, der im Midrange oder sogar schneller dann angesiedelt ist, ne? Am Ende, und da ist das, dass man die Hand wieder auffüllen kann, sich auch nicht schlecht.
Das stimmt.
Das Problem ist halt, man wird sie selber nicht los, wenn man sie nicht mehr braucht. Das ist halt der größte Nachteil an der Waffe.
Ja.
Oder man spielt so eine Karte, gibt doch auch neutrale Karten, die Waffen buffen, oder? Oder gibt's die gar nicht? Was weiß ich, macht einen Angriff zur Waffe? Oder?
Ja, gibt es natürlich. Kann man natürlich auch machen. Zwischen dieser Naga-Corsair. Da gibt ja auch deine Waffe plus 1.
Deine kann man machen. Aber ja, das muss
aber die wirst du dann nicht trotzdem ja nicht für
sowas nicht spielen. Nicht. Aber ja, also ich sag mal, Card Draw war noch nie schlecht. Card Draw war schon immer einer der wichtigsten Elemente in Hearthstone und da wird die Karte, glaube ich, keine Ausnahme machen. Ich glaube, dass die relativ stark wird. Kann man auch sicher sicke Kombos spielen und man wird sicher auf Trollen auch wieder lustige Videos sehen mit der Waffe.
Und auf Spielzeit.
Auf Spielzeit,
so, genau. Wollen wir zum Priester gehen?
Jo. Ja. Da gehen wir gleich zur nächsten legendären Waffe, der vom Priester, der Drachenseele. Für mich die bisher stärkste Waffe, und zwar 3-Mana-0-3. Und ruft einen Drachen 5-5 herbei, nachdem ihr in einem Zug 3 Zauber gewirkt habt. Und das finde ich halt richtig stark, weil ja, sie kommt halt sehr früh mit 3 Mana, kann sie Turn 3 kommen. Und der Priester hat einfach genug kleine Zauber, dass er das auch konstant nicht nur einmal, sondern öfter hinbekommt, den 5-5er zu bekommen. Auch vielleicht dann in Kombination mit Lyra zum Beispiel, mit Radiant Elemental. Ja. Also ich halte die Waffe für richtig stark.
Ich nicht.
Du nicht?
Ich glaube, man kommt viel zu wenig in der Situation. Spiel. Also klar gibt es viele Möglichkeiten, aber vielleicht ist es so eine, ja gut, okay, vielleicht zum Ende hin, ja, kann sein.
Es ist auch eine zusätzliche Win-Condition zum Beispiel für Rasa-Priest, ne? Der hat halt einfach in der Regel immer eine volle Hand und wenn halt seine Rasa-Anduin-Kombo nicht zieht und dann aber seine kleinen, quasi nutzlosen Spells für 5-5er-Diener loswerden kann, ist das auch stark.
Ich denke auch, also ich finde die auch gut mit in dem Punkt, weil wenn du jetzt einfach diesen Deathlight Anduin einfach spielst, wie du schon sagtest, dann kannst du einfach die ganze Zeit, ich meine, dann spielst du ja trotzdem noch diese kleinen Spells, damit du immer deine Hero Power nutzen kannst und sowas. Also du spielst zwar auch Minions, spielst aber auch sehr viel von den kleinen Spells mit zieh eine Karte, du tust dann mit Lyra noch Karten ziehen und sowas und da kommst du schon oft dazu. Ist halt sonst schwierig, weil du immer trotzdem drei Spells am einen Zug spielen musst. Aber ich denke auch, die wird schon sehr stark sein, weil du einfach zusätzlich zu deinen Schaden, die ganze machst, die Karten, die du spielst, trotzdem immer noch den 5-5er spielst und sie kostet nur 3 Mana. Also du hast sehr schnell Zugang zu der Karte.
Meine ich nämlich auch. Und klar, man muss da natürlich vielleicht ein bisschen gezielter spielen. Also wenn ich jetzt 2 Spells auf der Hand habe, werde ich die vielleicht einen Zug zurückhalten, um möglicherweise den dritten zu kriegen oder so. Ne? Man muss dann schon ein bisschen auf die Karte auch hinspielen, aber ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall machbar ist. Man wird jetzt nicht jede Runde einen 5-5er machen, das ist unwahrscheinlich, aber selbst wenn die Karte nur 2 oder 3 5-5er über das gesamte Spiel macht, ist das ja schon verdammt stark.
Ja.
Ja, gucken wir mal. Also ja, also so schlecht ist die Karte doch nicht. Ihr habt mich ein bisschen überzeugt.
Also ich werde sie mir auf jeden Fall craften, wenn ich sie nicht bekomme.
Echt?
Okay. Ja, definitiv.
Kommen wir
Dragon Priest FDW.
Zur nächsten Karte. Jetzt weiß ich gar nicht, wer dran war ich.
Ja.
Unidentifiziertes Elixier. Kostet 3 Mana, ist ja wie gesagt ein Spell. Verleiht einem Diener 2 plus 2, also das hat die Karte immer. Und dann hat es noch einen Bonuseffekt. Und sind die Bonuseffekte immer die gleichen?
Gibt es auch nein. 4 verschiedene wie bei der Waffe, aber warte mal, ich guck mal, ob ich das auf die Schnelle finde. Ich weiß, dass auf jeden Fall Lebensentzug dabei war, das weiß ich noch.
So, okay.
Ja, also das hat auch Effekte, sind nicht dieselben wie bei der Waffe natürlich, nee. Aber das waren auch so Effekte. Ich glaube, das war auch einmal nochmal Health dazu. Ich weiß gar nicht, ob das andere dann Taunt war, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich habe sie auch nur überflogen damals. Aber es sind auf jeden Fall kein nutzloser Effekt, also man hat immer einen Effekt, der halt wirklich dann nochmal was reinbuddert für die 3 Mana, sag ich mal.
Ah, okay.
Gerade, ob ich das irgendwo auf die Schnelle finde.
Ja, ansonsten können wir zur nächsten Karte gehen. Also, wie gesagt, es gibt ja Lebensdiebstahl, wie
du schon gesagt hast. Ich hab's
jetzt gerade.
Also es gibt entweder gibt eine Minion +2/+2 und Todesrechnung bringt den Diener zurück auf die Hand. Oder +2 und +2 und Lebensdiebstahl. Oder +2/+2 und Gottesschild. Oder +2/+2 und man beschwört eine 1-1 Kopie des Dieners.
Also
das sind die 4 Effekte.
Sieht man, das ist
Reines plus 2 plus 2 ist auch schon ganz gut.
Reines plus 2 plus 2 ist schon gut. Ich meine, Death Rattle, das auf die Hand zurück kann, kann sehr gut sein. Lifesteal ist sowieso stark, ne?
Ja, Kopie kann auch sehr stark sein.
Und 1-1 Kopie auf dem richtigen Minion gespielt ist auch stark, ja.
Ja.
Gerade im Priest spiele ich es auf meine Statue.
Ja. Gut, dann. Ja, ist also eine sehr gute Karte, dann kann man immer spielen im Grunde.
Ja.
4-Mana-Karte und das ist jetzt die letzte Priesterkarte, der Zwielichtbrecher, ein Drache, ein 3-3er. Mit dem Kampfschrei fügt allen Dienern 3 Schaden zu, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Also im Grunde ist das eine etwas schwächere, aber viel zeitigere Dragonfire Potion, die raus ist und noch einen Diener dazu herbeibringt. Aber muss ich sagen, die greift natürlich auch die eigenen Drachen an, statt dieser Dragonfire Potion, die es gab. Ich finde es trotzdem ein sehr geiles Tool. Es ist das, was Dragon Priest im Grunde gebraucht hat. Und zwar einfach nur ein Board Clear, der sehr zeitig zur Verfügung steht. Und sag ich mal, ist auch nicht so schwer auszuführen. Das war ein Drachen als Dragon Priest hat man immer auf der Hand. Davon geht man einfach total aus.
Ja.
Und von da finde ich die gut. Du hast einen 3-3er, hast das Board wahrscheinlich geklärt, weil man geht ja, zum Beispiel, wenn man Minions auf dem Board hat, geht man erst mit denen traden und so untraden oder ins Face, damit die halt auch noch Value bekommen, bevor die einfach davon weggeröstet werden. Also ich finde die Nonplus Ultra einer meiner Favoriten eigentlich.
Ja, sehe ich ähnlich. Es ist halt genau der Early Board Clear, den der Dragon Priest gebracht hat, dass er wieder spielbar ist. Wenn jetzt noch ein, zwei starke 4, ne? Drachen kommen, gerade Runde 4, ja. Was macht man als Priester sonst Runde 4, ne?
Ja, höchstens einen anderen Drachen spielen, wie ein Zwielicht-Drachen oder so, was man ja, dann früher gespielt hat und sowas. Genau.
Aber das war halt auch die Frage, ne? Wenn der Gegner Turn 4 schon, weiß nicht, von mir ist gegen die Wolfschamme, gegen Hunter, gegen Tempo Rogue, der hat dann halt schon 3, 4, 5 Minions an Bord, Turn 4, ne?
Ja.
Da ist der Zwielicht-Drache, da gewinnst du das Race meistens nicht mehr mit, wenn du ihn nicht irgendwie noch taunten kannst.
Ja.
Und so gewinnst du das Race halt dann einfach, wenn du ein 3-3 aufs Board bekommst und sein Board clearst, weil du das nächste, was er spielt, auch wieder beantworten kannst, indem du mit dem 3-3er reinläufst. Ne?
Genau, und da ist auch noch was sehr Positives ist, das ersetzt nämlich Kartenslots, weil du jetzt auch nicht mehr darauf angewiesen bist, die Organized Soul Priest und den Zirkel der Heilung zu spielen für Board Clear auf Runde 4. Ja. Also hast du jetzt nochmal 2 Slots frei, die du halt mit irgendwas Sinnvollerem, sag ich mal, dann besetzen kannst, weil du sagst, einfach gut, brauche ich nicht mehr, weil ich habe ja jetzt im Grunde den, was trotzdem Buddy ist, der sogar stärker steht als die Priesterin am Ende. Gut, dafür mache ich halt einen Schaden weniger, aber ich denke, das ist dann eher zu verkraften in der Situation.
Ja. Ich auch so. Also.
Wie viele Karten waren das jetzt?
33?
Ja, kann sein.
33. Wow. War eine ganze Ecke Karten. Da, was haben wir gesehen? Wir haben ein paar sehr gute Karten gesehen, wir haben ein paar ja, weniger gute Karten gesehen und Karten, die aufs Deck ankommen, ne? So situative Karten. Ne?
Karten, wo man auch noch abwarten muss, was die Expansion noch bringt.
Genau.
Genau. Ist eigentlich ein neues Spielbrett, ja, ne?
Gibt ein neues Spielbrett, ja.
Okay. Mit vielen neuen Easter Eggs wahrscheinlich wieder, wo man klicken kann, ne?
Ja, natürlich.
Ja, klar. Spielbrett sieht cool aus. Könnt ihr euch auch auf Hearthstone News in der Kartenübersicht angucken, da ist ein Bild drinnen. Ja. Hat eine richtig geile Schatztruhe rechts oben. Ich hoffe, die kann man aufmachen und da passiert irgendwas Tolles.
Stimmt, irgendwie.
Ja, irgendwas bestimmt.
Ja. Was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr Hearthstone? Also jetzt dieses Jahr ist ja schon fast um und wird wahrscheinlich auch nicht viel Neues kommen. Ja, was sind so das eine Ding, was ihr für Hearthstone euch vorstellen wollt oder was ihr euch wünscht für Hearthstone? Sascha?
Willst du beginnen?
Ja, weniger RNG.
Echt?
Okay. Ja, definitiv. Also ich meine, man muss dazu sagen, ich komme, was Card Games betrifft, von der Magic the Gathering Seite, falls es ein paar Leute kennen. Ich weiß nicht, ich finde es interessanter, wenn Spiele mehr durch Skill und weniger durch RNG entschieden werden. Das ist das, was mir bei Magic schon gefallen hat. Dass das bei Hearthstone nicht hundertprozentig so sein wird wie bei Magic, ist klar, weil da ist die Spielanlage einfach eine andere vom Game. Aber ein bisschen weniger RNG würde ich mir schon wünschen, weil es einfach nicht schön ist, wenn man alles richtig gespielt hat und durch eine RNG-Karte, wenn der Gegner vielleicht auch noch schlecht gespielt hat, das Game verliert. Das kann einmal passieren, aber das passiert bei Hearthstone so oft, meiner Meinung nach. Dass schlechtes Spiel zu wenig gepunished wird und gutes Spiel zu wenig belohnt wird.
Okay, ja, ist ja ein ganz ehrenwerter Wunsch, würde ich sagen.
Ja. Und Björn? Ich wünsche mir im Grunde, was was Ähnliches, bloß in einer anderen Form. Ich wünsche mir einfach, was die halt die ganze Zeit schon versuchen, dass halt Kontrollmeter auch in die, sag ich mal, mehr in den Vordergrund kommt als in Aggro. Ich weiß, da kann mir jetzt auch viele sagen, im Turnieren und so wird Control viel mehr gespielt. Das ist mir auch vollkommen bewusst und mir ist auch bewusst, warum Control in Ladder nicht gespielt wird und in Turnieren. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es mir halt in der Ladder nicht gefällt, weil in der Ladder ist einfach nur mal Aggro und erst auf Legend fangen dann die Control-Decks an, wegen schweren Laddern. Aber ich wünsche mir mehr Control-Matches auch in der Ladder, dass das Aggro mal ein bisschen vertrieben wird seit langem, weil wir haben zu lange Aggro-Meter. Das zieht sich jetzt schon fast 2,5 Jahre, sage ich einfach mal durch, dass halt Aggro gesagt wird, ist nun mal attraktiver. Und dadurch kommen wir zu dem Punkt, was Sascha vor uns gesagt hat, dass im Grunde halt schlechtes Play belohnt wird, weil Aggro ist nun mal sehr oft einfach der Fall, dass man von links nach rechts schon fast einfach nur die Karten runterspielt, den Gegner überrennt. Und wenn du als Kontur im Moment nicht die Karte hast, die du brauchst, um das aufzuhalten, verlierst du. Wenn du sie hast, hast du natürlich total gewonnen. Aber wenn du sie einfach nicht gezogen hast durch RNG, bist du einfach tot. Und das ist dann einfach so eine Sache, ja gut, ich gehe ins Match rein, wie gegen Aggro, entweder ich überrennt mich sofort, weil ich nicht die Karte habe, oder ich konter es, weil ich die Karte habe und er kann conceden. Und das gefällt mir dann auch nicht so, weil man dann einfach nie zu dem Plan groß kommt, wenn man nicht Kontur gegen Kontur spielt, zu der Deckidee, sondern einfach nur sagt, gut, entweder er hat schnell gewonnen oder ich habe schnell gewonnen, weil ich es gekontert habe.
Okay, wobei man ja sagen muss, so sehr Aggro, also klar gibt es immer noch viele Aggro-Decks, aber so, zum Beispiel so ein Highlander Priest oder Big Priest oder Jade Druid, das sind ja nicht so die typischen Aggro-Decks jetzt,
Ja.
ne?
Ah, die
Nee, das
finden
ist halt
sich.
Combo, ne? Fällt halt eher unter Combo.
Ja, das sind wir, also ich meine jetzt so einfach nur von früheren Kontrollmatches, wie in, sag ich mal, Classic-Cards, wo du wirklich einfach gesagt, du kommst halt mit deinem Plan jetzt, sag ich mal, langsam ins Endgame vor, hast halt diese kleinen Geplänkel und dann geht's um die Ausführung. Das hast du ja im Grunde jetzt nicht so krass in dem Moment, weil du einfach nur sagst, du konterst meistens einfach die Aggressivität von Anfang an aus und hast halt entweder verloren oder gewonnen. Ich gehe jetzt halt nur von Aggro-Match aus und die Aggro-Meter ist nun mal wirklich sehr öfter vorhanden bis zu den hohen Rängen. Wie gesagt, in hohen Rängen ist mir klar, dass dann auch Kontur gespielt wird, weil es dann einfach, keine Ahnung, ich will nicht sagen, gesitter ist es nicht. Es ist im Grunde dann einfach nur so ein Prinzip, dass man halt mit Kontur halt wahrscheinlich, man gewinnt mit Kontur beständiger, man gewinnt aber mit Aggro schneller, was halt dann wieder sagt, du verlierst zwar sehr viel mit Aggro, du gewinnst aber auch sehr viel in den Zeit. Und deshalb ist ja Aggro so beliebt, weil du einfach reingehst, machst 10 Spiele und hast dann vielleicht 6 von oder 7 von 10 gewonnen und steigst auf. Bei Control machst du ja viel weniger Matches in der Zeit. Deshalb ist es ja unattraktiv, was ich mir aber trotzdem wünsche, weil es mir persönlich einfach mehr Spaß macht, ein Control-Match abzuspielen.
Ja, oder auch einfach so ein bisschen interaktivere Games. Na, ich meine, klar, es wird momentan auch, es wird viel gespielt, es wird viel Big Priest gespielt, aber was sind die Interaktionen des Big Priests? Der hat seine 2-3 Removal für Early und spielt halt seinen Stiefel runter und interagiert mit dem, was du tust, relativ wenig. Das ist ihm egal. Der spielt halt im besten Fall Turn 4 Barnes into Statue. Holt sich Turn 6 noch eine Statue, Turn 5 mit Glück auch eine Statue oder ein Lich King oder eine Ysera, ne?
Ja.
Das ist halt nicht interaktiv, was da passiert, ne? Es ist halt langweilig, wenn du als Gegner sitzt und zuschaust. Ich meine, klar, Interaktion ist in Hearthstone natürlich ein bisschen schwieriger als bei anderen Collecting Card Games, weil man halt einfach im Zug des Gegners gar nichts machen kann, das ist mir klar. Aber so ein bisschen mehr Interaktion wäre halt schon schön.
Ja.
Ja, und ich würde mir eigentlich gern wünschen, dass der ja, neben dem Turniermodus, aber den wollen wahrscheinlich alle, so ein Profil, wo du halt auch auf einer Website sehen kannst, so eine Rangliste, wer die besten Arena-Spieler sind, wer die besten gerade in der Rangliste sind, wo du dich selber befindest in der Rangliste. Vielleicht ein bisschen weg von diesem Stern-Ranking mit den Rängen oder auch wenn es bleibt, dass man das irgendwie halt nachgucken kann oder halt ein paar, dass man sich so Awards auch freispielen kann und dass man halt ein bisschen was sehen kann außerhalb von Hearthstone. Irgendwie, na, wie viele Spiele man gemacht hat. Also so eine Website quasi, wo dein Profil abgebildet wird mit den ganzen Sachen, die du schon in Hearthstone erreicht hast oder halt auch eben nicht, aber wisst ihr, was ich meine?
Achievements halt einfach, wie es in fast allen anderen
Genau.
Spielen vorhanden ist. Ja.
Das stimmt.
Nämlich auch in allen anderen Blizzard-Spielen, muss man sagen. Ich glaube, Hearthstone ist das einzige Blizzard-Spiel, das keine Achievements hat.
Ja, es hat Hidden Achievements da gehabt, im
Ja,
Grunde mit
diese,
diesen
wenn du
Murlocs
alle Pirates
freischalten und
hast,
so.
wenn du alle Murlocs hast, ja, aber.
Genau. Ja, aber sowas gibt es ja auch nicht mehr, ne? Also, das
Wenn
war
man es
ja
einmal hat,
schon.
dann hat man es, ne?
Ja, das war's denn. Also, es kam seit Classic keine neuen Erfolge dazu, wenn man es so sagen will. Es gab nur 10 oder irgend sowas.
Einzige, was man noch ein bisschen als Achievement sehen kann, ist, weiß ich nicht, okay, ich habe jetzt in jedem Abenteuer alle im HC-Modus umgehauen, aber
Ja.
gut, das ist halt so. Ja, wir hatten es erst letztens, weil ich das ja gemacht habe und du mir über die Schulter geguckt hast. Und das war ja mehr, das ist ja genauso ein Grinden wie in der Ladder in Wahrheit, weil du spielst halt, du holst dir deine Hand, passt sie, spielst du es, passt sie nicht, gehst du rein, raus, bis du die perfekte Hand hast, ne? Anders war es auch gar nicht möglich, die Hardcore-Bosse zum Teil zu besiegen.
Gut, es war ja eine ganze lange Zeit mit Kartenbesprechung. Also, ich würde jetzt gerne nochmal auf den Podcast an sich hinaus. Wir hatten jetzt vor, die nächsten Tage natürlich, gerade wenn so ein Add-on rauskommt von Hearthstone oder so eine Erweiterung, da werden wir natürlich viel, viel über Hearthstone auch sprechen. Aber im Großen und Ganzen soll es ein Gaming-Podcast sein, wo es zum ersten Teil, der erste Teil soll Hearthstone-related sein und danach wollen wir auch über unsere Gaming-Erfahrungen in der Woche einfach sprechen. Also, was haben wir gespielt? Mit wem haben wir gespielt? Welchen Modus haben wir gespielt? Was gefällt uns gerade? Sowas wird in naher Zukunft dann auch hinten an den Podcast angestellt werden. Ich denke, heute können wir das mal weglassen. Wir haben alle viel Hearthstone gespielt, dass da auch nicht so viel zusammenkommt. Ja, ein weiterer Punkt ist unsere Patreon. Heißt es überhaupt Patreon? Ja. Unsere Patreon-Seite. Guckt da doch mal vorbei. Wir würden uns über ja, eure Unterstützung freuen. Wir planen auch schon etwas länger so einen Podcast zu machen. Den würden wir machen, wenn das Goal erreicht ist. Guckt einfach mal rum. Oder hört euch auch einfach den Podcast noch ein bisschen länger an und bildet euch dann eure Meinung. Ansonsten haben wir noch eine schöne Facebook-Seite, Twitter und YouTube. Ja, ich glaube, das war es auch an Werbung. Alles Weitere steht ja sowieso in den News oder habt ihr schon gelesen.
Also
Habt ihr noch was zu sagen, Sascha?
ja, Patreon auch deswegen ganz wichtig. Uns geht es jetzt nicht darum, mit einem Podcast reich zu werden. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Es geht einfach darum, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt bei der ganzen Sache, haben wir zum einen mehr Ressourcen, um coolere Sachen im Podcast oder vor allem dann auch im Vodcast zu machen. Punkt 1. Und Punkt 2, können wir auch mehr Zeit aufwenden. Ne? Ich meine, es ist nun mal so. Jeder muss Miete zahlen, jeder muss einkaufen gehen und wenn ihr uns unterstützt, haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, wir können mehr Zeit in den Podcast einfach investieren.
Und sogar vielleicht einen extra Podcast machen noch,
Einen
ne?
extra Podcast machen, extra Podcast, uns generell auch Community-Aktionen überlegen. Also es ist halt einfach alles auch eine Zeitfrage und ja, wenn ihr uns unterstützt, dann können wir da sicher was sehr, sehr Cooles aufbauen, was auch für euch sehr interessant und sehr unterhaltsam ist.
Aber nichtsdestotrotz machen wir trotzdem regelmäßig einmal ab diesem Dienstag einmal die Woche einen Podcast für euch, weil wir halt selber auch
Dazu,
Spaß dran
was
haben.
uns Spaß bringt,
Ja.
genau. Definitiv.
Gut, ja, dann würde ich sagen, dann war es das und ich bedanke mich bei euch beiden, dass
Okay.
ihr dabei wart und ich freue mich schon auf nächste Woche. Da gibt es wieder eine ganze Menge neue Karten.
Oh ja.
Und vielleicht kann man ja dann auch noch die ein oder andere Information zum neuen Schatzjagd raushauen, wenn die Entwickler was posten. Wer weiß das schon?
Genau, wenn es News gibt zum Dungeon Run, kann man da was raushauen. Ja. Ansonsten kommt der Podcast, wie wir am Anfang schon gesagt haben, immer dienstags. Außer es gibt ein paar von euch schon, die ihn schon früher hören wollen. Wie gesagt, guckt euch die Patreon-Seite
Ja.
an. Ja, wie auch immer, aber Dienstag ist auf jeden Fall immer spätestens der Podcast.
Ja.
Gut, ja dann danke und bis zur nächsten Woche. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.